Happy Shooting, Folge 471. Schlabberiger schwarzer Sack. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Jimdo und EnjoyCamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Außenreporter Chris von Grönland. Außenreporter Chris, können Sie uns verstehen?
Ja, ganz schlecht. Wir sind auf hoher See.
Wir haben eine Sturmwarnung für Sie.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Es soll ein starker Sturm aufziehen. Fahren Sie nach Hause.
Das war nicht zu bezweifeln.
Terminieren.
Diese Folge wird Ihnen präsentiert von dem komischen Boris.
Exterminate.
Ja, schönen guten Tag, ich bin's, der Boris.
Ja, und ich bin's, der Chris, und wir sind Happy Shooting, der Fotopodcast.
Und du bist eigentlich gar nicht da.
Ich bin.
Also wir machen schon wieder dieses Zeitreise-Dingsbums.
Das Zeitreise-Dingsbums, was jetzt für die Leute, die live zuhören, also wir nehmen das jetzt am 27. Juli auf, weil, na, muss halt irgendwie beim Voraufgenommen werden, und das wird jetzt für die live zuhören, sehr kompliziert werden, und für die Konserve hören, wahrscheinlich auch, aber ich bin gerade in Grönland, wenn das jetzt hier rauskommt.
Da bin ich mal sehr gespannt, da wirst du uns ja noch ein bisschen was...
Wir erzählen gleich mal so ein bisschen, wo ich da bin.
Für die live zuhören, noch was erzählen und ankündigen.
Für die anderen auch.
Und ja, das mit dem Live-Bericht klappt jetzt nicht so, denn den müssen wir dann nachreichen.
Heute gibt es in der Sendung eine neue Aufgabe.
Interessant. Außerdem gibt es ein Schulprojekt, und zwar eines in 30 Kilometer Höhe.
Ja, und wir sind schuld, sagt Jörg.
Dann gibt es ein Reiseobjektiv für Arnold Schwarzenegger.
Genau, und eine Geschichtsstunde zum Thema japanische Kameras.
Es gibt Offenblenden, die unendlich unscharf sind.
Und Ingo möchte mehr zum Thema Großformat und Weitwinkelbalgen wissen.
Adam Savage hat sich ein 0.7 Objektiv angesehen.
Genau, aber nur angesehen. Und wir haben einen abgelaufenen Film.
Es gibt außerdem Webcams.
Und einen Videotipp für einen Fotografen, der mit sehr großem Format um sich wirft.
Ja, und dich in Grönland halt.
So, genau.
So ist es.
Und es beginnt wie immer, wenn Boris die Musik runtergeregelt hat und sich ganz langsam rantastet an das Geräuschrätsel, was heute nicht aus der Konserve kommt, sondern von Boris live hier demonstriert wird am Mikrofon.
Unter erschwerten Bedingungen, weil ich habe nämlich nur ein kurzes Kabel, aber gut, so. So klingt das. Und so?
Ja.
Und so.
Das ist eindeutig eine Balkenkamera.
So, das ist das Geräuschrätsel.
Sehr schön.
Lösen wir nachher mal auf.
Ja, wir sind natürlich wieder für die live zuhören. Ihr dürft gerne Fragen reinwerfen in die Social Media auf Twitter mit dem Hashtag HSFrage oder im Slack, dem wieder viel abgeht, auf dem Kanal HSFragen oder auf Google Plus in den entsprechenden Beitrag oder auf Facebook beim Boris Nienke Foto.
Jawohl.
So. Ja, es wird geshownotet, dass es nur so kracht. Es sind wieder dabei der David, der Kai, der Peter, der Ralf und der Sebastian, die hier für absolute Qualitätsshownotes sorgen. Und ja, ich bin nicht da. Also ich tue jetzt so, als ob ich nicht da bin, weil ich bin ja noch eine Weile da, bevor ich dann weg bin.
Genau, also wir nehmen das Ganze hier gerade auf an einem verschobenen Dienstag, nämlich dem Dienstag.
Das ist noch kompliziert, da müssen wir nicht erklären.
Also wir nehmen das am 27. Juli auf, aber ihr hört das Ganze erst am 25. August. Und das tun wir, weil du nämlich am 25. August nicht hier wärst, also zwei Tage vor, damit wir eine Sendung aufnehmen können, sondern du wirst dich dann in Grönland herumtreiben. Und du kannst uns aber heute schon mal sagen, was ihr denn vorhabt, dort zu tun.
Ja, also wir sind auf einem Schiff, auf der Rembrandt van Rijn. Das ist ein alter Schoner, der in, oh Gott, wo wurde der gebaut? Also es ist ein altes, ich glaube in Deutschland gebautes Schiff, ein Dreimastschoner, der 33 Leute unterbringt in insgesamt 16 Kabinen, 12 Leute Staff und Crew an Bord hat, 56 Meter lang ist, 6,65 Meter breit und 2,8 Meter tief und hat einen verstärkten Rumpf. Displacement, wie nennt man das auf Deutsch? Also verdrängt 435 Tonnen Wasser und hat zwei große Maschinen und fährt mit maximal 9 Knoten um Grönland rum.
Und wie damit viel sind 9 Knoten so in üblichen Geschwindigkeitsangaben?
9 Knots sind 4,63 Meter pro Sekunde. In kmh sind 16,67 Kilometer pro Stunde.
Ach ja, doch.
Sagt das Netz. Und ja, das Ding wurde 1994, wurde quasi umgebaut, war ursprünglich, glaube ich, nur zwei Master, wurde umgebaut und ist, wie gesagt, jetzt für solche Expeditionsreisen in der Arktis unterwegs. Und ich habe das ja mal vor einer Weile angeboten und da haben sich dann auch sehr schnell sehr viele Leute gemeldet. Insgesamt hatte ich das erstmal auf 8 Leute begrenzt, weil ich muss ja so ein bisschen gucken, dass ich auch genug Zeit für die einzelnen Leute habe. Und dann waren da aber so viele in der Schlange gestanden, dass ich dann meinen Freund John Miller gebeten habe, da vielleicht mitzukommen und so ein bisschen quasi mit zu co-hosten, das, damit man das dann doch ein bisschen weiter aufbauen kann. Ja, jetzt sind wir dann, also wenn alles so geläuft wie geplant, dann sind wir jetzt heute am 25.8. sind wir seit 2 Tagen unterwegs schon. Am 23. geht das offiziell los oder ging das offiziell los. Und wir haben uns dann erstmal mit den Leuten in Reykjavik getroffen, in Island, so als Startding quasi. Und insgesamt mit John und mir sind wir 18 Leute auf dem Schiff. Also von den 33 belegen wir 18.
Nicht schlecht.
Das ist quasi, wir sind die größte Gruppe an Bord, was uns vielleicht auch ganz zugute kommt, weil wir auch so ein bisschen mehr
denn Einfluss drauf bestimmt haben. Bestimmt ihr, in welche Richtung das Schiff dreht, damit
naja,
das Licht also auch
so
gut
richtig,
ist?
So richtig 100% bestimmen, naja, letztendlich wird das nur der Kapitän können, weil aus Sicherheitsgründen muss der natürlich auch mal Nein sagen. Ja, wir sagen, hey, kannst du mal unter dem Berg da durchfahren? Dann sagt er, nö, der fällt uns auf den Kopf. Geht natürlich manchmal nicht.
Hey, Captain, dreh mal Schiff um, das Licht von der anderen Seite wäre spannender.
Genau. Und sowas können wir da möglicherweise sogar hinbekommen. Mhm. Und auf der Rembrandt von Rhein gibt es wohl auch so ein paar Zodiacs, also dass man da tatsächlich von Bord gehen kann, um dann zum Beispiel mal direkt an so einen Eisberg hinzufahren. Und das werden wir dann da auch machen. Und
cool.
Wie gesagt, mit den Leuten getroffen in Island, in Reykjavik und dann mit dem Flieger nach Kulusuk. Das ist dann in Ostgrönland. Mhm. Und das, wird dann eben, wir segeln, wenn der Wind das zulässt. Ansonsten, wie gesagt, gibt es Maschinen an Bord. Und folgen den Fußstapfen von Nansen, der Forscher und Entdecker, der damals das erste Mal zu Fuß Island überquert hat, 1888. Und da werden wir auch mal so ein bisschen zumindest seine Schritte nachgehen und uns dann so an manchen Ecken in Ostgrönland umtun. Umivik zum Beispiel, die Korgebucht, Unatog, warme Quellen in Husrügen und so weiter. Also das sind ganz viele interessante Ecken geben.
Klingt nach sehr viel, sehr interessanter Landschaftsfotografie.
Landscape oder Icescape, also ja. Das wird, wobei das ist ja im Sommer und wie viel dann da tatsächlich da und weg ist, das kann ich nicht sagen, weil ich da noch nicht war. Hm. Aber das
also allein jetzt auf dem Schiff, weil das halt nicht so ein, wie soll ich sagen, so ein Touristendampfer ist, sondern so richtig so ein klassisches Segelschiff, das gibt ja alleine schon unglaublich viel wahrscheinlich her. Also,
naja, und John kommt sowas mit. Der John ist natürlich der Mann mit den Drohnen. Also er hat auch überlegt, ob er ein paar Drohnen mitnimmt.
Aha, okay.
Wobei er sagt, die Schlepperei geht ihm ja schon wieder so ein bisschen auf den Zeiger. Wird aber auf jeden Fall.
Ich dachte, die fliegen.
Ja.
Muss man noch nicht schleppen.
Versuch damit mal durch die Security zu
fliegen. Aber durch den Zoll fliegen, bitte.
Nee, und das, da wird auf jeden Fall, wird er aber was 360-Gradiges mitbringen.
Ja,
cool. Also, dass man da auch mal ein bisschen Video von den Geschichten hat, mal, ja, auf eine andere Art und Weise. Mhm. Und wir schauen mal. Also, das Ganze geht dann bis zum 31.
Ich bin sehr gespannt. Wir können mal so ein kleines Experiment machen. Ich meine, du warst jetzt noch nicht da. Jetzt, wo wir das hier aufzeichnen, ne, warst du noch nicht da, noch nicht hingefahren. Was erwartest du denn so an Bildern? Was ist denn so deine Erwartung, mit der du da hingehst? Dann können wir das mal abgleichen, damit der Realität, wenn du wieder zurück bist.
Naja, ich habe natürlich so ein bisschen mir schon, mich da schon ein bisschen umgeguckt. Also, was zu erwarten ist, ist zum Beispiel, also, ist natürlich Eis, also, das ist ganz klar und das ist auch spektakulär dort und das wird auch im Sommer spektakulär sein.
Eis wird auch so generell ein kleines Thema von dir, ne? Das hat es jetzt schon auf Island, das hattest du am Baikalsee.
Genau.
Jetzt Grönland.
Es wird wahrscheinlich verhältnismäßig warm sein, also Temperaturen werden schon auch über Null sein, also da wird mit Sicherheit auch das ein oder andere Ding am Tröpfeln sein zum Beispiel. Die werden ein bisschen wandern, zumindest so ein Stück weit. Bisschen Wildlife wird's geben, also Beluga-Wale sind wahrscheinlich drin, der Arctic Hare, das ist dann Schneehase, weißer Hase im weißen Schnee, da kann ich endlich mal so ein Foto machen.
Endlich!
Genau. Super. Eisbären sind auch sehr wahrscheinlich, deren Population hat sich wohl in den letzten Jahrzehnten deutlich erholt.
Boah, und Eisbären in freier Wildbahn sehen, da hätte ich auch mal Bock drauf.
Ja, das ist tatsächlich so ein...
Boah.
So ein Ding, was ich auf jeden Fall mal sehen will. Und dann noch, ja, Ptarmigan heißt das Ding. Das ist der Rock Ptarmigan. Ich weiß gar nicht, was ich auf Deutsch heißt. Das ist irgend so ein ganz seltener Vogel, der da auch unterwegs ist. Wobei Grönland jetzt für Wildlife, also es ist jetzt nicht die per se die Wildlife Destination. Mhm. Dafür gehen wir nächstes Jahr ja nach Svalbard. Mhm. Was auch schon ausverkauft ist übrigens. Also Svalbard-Spitzbergen, da ist, das ist ja so als als Galapagos der Arktis bekannt, weil da einfach das Wildlife noch viel, viel mehr ist.
Wo um Grönland ist denn das? Ich kenne mich da jetzt mit diesen Namen nicht aus. Hintergrund der Frage ist, ich habe es jetzt gerade letzte Woche mal geschafft, endlich mir diese Dokumentation Chasing Ice anzusehen. Von dem Fotografen, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe. Sehr, sehr genial. Also da sucht ruhig mal. Chasing Ice gibt es bei Amazon unter anderem auf DVD und Blu-ray. Kann ich euch sehr ans Herz legen. Ganz, ganz toll. Hat natürlich einen Hintergrund so wegen Gletscherschmelze und so weiter. Aber da sind Aufnahmen entstanden von diesen Gletschern. Aber so richtig zu den Gletschern werdet ihr wahrscheinlich dann nicht kommen. Ne? Ihr seid dann eher an der Küste unterwegs. Ich meine, es gibt ja auch ein oder zwei Stellen, wo die dann an die Küste so abbrechen, die Eisberge. Werdet ihr sowas sehen, so dieses Kalben von den Gletschern?
Das weiß ich nicht. Also wir sind dann im Prinzip, ich muss das hier mal auf der Karte aufmachen, im Prinzip, wie gesagt, wir beginnen in Kulusuk und sind dann so in dieser Ecke unterwegs. Das sind jetzt auch nicht, also das Schiff ist ja jetzt kein Speedboat oder so. Das heißt, das ist jetzt ja auch nicht irgendwie, also du legst ja nicht wirklich riesige Strecken zurück. Und bewegen uns dann Richtung Umweg, das ist ein bisschen außerhalb. Und hier ist noch Tasiilaq, T-A-S-I-I-L-A-Q, früher bekannt als Amasalik, das Zentrum von Ostgrönland. Also das ist so eine wichtige Ecke. Und so ganz um Grönland rum kannst du nicht, das ist zu groß. Ne? Das ist,
ja, ich weiß nicht genau, wo diese Gletscher da sind.
Also Eis ist da überall und insofern, ich bin sehr guter Dinge, was das Eis angeht.
Ja, der ein oder andere wird da auch vor euch rumschwimmen, denke ich mal. Da also wird der Captain schon ein bisschen
Kappe aufpassen. Kappe ist auf jeden Fall interessant und ist da auch ganz klar.
Ja, ich bin mal gespannt. In einer der nächsten Sendungen wirst du sicherlich berichten und Links zu Fotos haben.
Also wenn ich in dem Moment, wo ich zurück bin, werdet ihr gar nicht drum rumkommen, wenn ich davon erzähle, bis es euch allen zu den Ohren rauskommt.
Ja, ich find's cool.
Ja, ich bin total hibbelig und gespannt und habe mir auch schon die passenden Gummistiefel besorgt. Ja, brauchst du da, ist ganz wichtig.
Ja,
ganz wichtig, dass du da passende Stiefel hast. Du musst ja ständig irgendwie, wenn du aufs Eis gehst, musst du ja irgendwie mit dem Zodiac da rausfahren und dann hast du ständig sonst nasse Füße und das ist da gar nicht gut. Mhm. Und deshalb habe ich ein paar ordentliche Gummistiefel, die mir passen und die eine gute Sohle haben, dass man da dann auch mal bis irgendwie ein paar Fuß tief im Wasser stecken kann.
Sehr cool.
Tja.
Ja, ich bin gespannt.
Und ich erst.
Nimm deinen Grauverlauffilter mit.
Ja, schauen wir mal.
Der könnte sinnvoll werden.
Ja, da hat es eh im Gepäck.
Würde ich mal so vermuten.
Ist eh im Gepäck.
Ja, sehr schön. Ja, seien wir mal gespannt. Wenn ihr Fragen an Chris habt, dann würde ich sagen, wartet ab, bis er berichtet, wenn er wieder da ist. Und dann können wir nochmal ein Follow-up machen.
Da wird auch mit Sicherheit das ein oder andere Video rausfallen. Wie gesagt, John Miller ist ja dabei, mein guter Freund und Videomacher. Der wird also...
Freund und Kupferstecher.
Das kann er nicht, Kupferstechen, glaube ich. Aber er kann toll Video machen und da wird mit Sicherheit eine Menge Doku auch nochmal rauskommen in Form von Videos.
Ja, ich habe immer noch die Bilder im Kopf vom Everest, wo er da diesen Hexakopter, diesen umgebauten, anfliegen lässt.
Ja, ja.
Sehr geil. Sehr, sehr geil. Na gut. Ja, sind wir gespannt. Ich wünsche dir an dieser Stelle schon mal gute Reise.
Dankeschön.
Auch wenn du jetzt eigentlich ja schon da bist, aber das ja, Thema hatten wir jetzt ja schon.
Das versteht hier keiner.
Dann kommen wir mal zum Thema Video.
Ja.
Da hast du einen Tipp.
Da bin ich kürzlich über was gestolpert, was mir total gut gefallen hat. Und zwar kommt das von, wie heißt er denn jetzt? Ted Forbes und The Art of Photography, der hat ja diesen Kanal auf YouTube und macht immer wieder Videos über irgendwelche Dinge, auch mal über andere Fotografen. Und der hat William Wegman besucht. Und ich glaube, spätestens wenn man die Fotos von William Wegman sieht, dann klingelt es vielleicht bei dem einen oder anderen. Dieser William Wegman ist Fotograf, der da interviewt wird, der ein bisschen über seine Entwicklung erzählt. Und der hat sich unter anderem in den 70ern ein bisschen einen Namen gemacht mit einigen Videoprojekten und Geschichten. Also das, was man heute so als Kunst teilweise auf Vimeo oder auf YouTube sehen kann, kurze Dinge auf Video gebannt, das hat der damals schon gemacht, wo es diesen Vertriebsweg noch überhaupt noch nicht gab. Hat dann aber irgendwann noch viel fotografiert und zwar erstmal nur so, er sagt da immer, größer als 8x10 Zoll, also 8x10 darf es nicht sein, weil das ist Größe eines Magazins und das muss in der Größe auch, das muss auch kommerziell verwertbar sein, auch in Magazinen und so weiter. Wenn das zu groß ist, dann wirkt das in klein nicht, also muss es so gemacht werden, dass es auf 8x10 wirkt. Bis ihn dann jemand bekniet hat und meinte, du, es gibt hier die Polaroid 20x24 Zoll.
Boah!
Also 20 Zoll sind 50 größer, Zentimeter.
Größer als meine Felgen.
Und 24 sind 60, also 50 auf 60 Zentimeter große Bilder, ohne den Umweg übers Negativ, direkt als positiv. Und da gibt's jetzt auch nur noch ein paar davon. Die wurden mal in einer kleinen Stückzahl gebaut. Das ist dann so Trendfilm, der kommt auf zwei Rollen und dann muss man in der Kamera dann diese Paste dazwischen tun. Und das ist ein unglaubliches Ding. Und dann sagt er erstmal lange, nein, will ich nicht machen, 8x10 reicht. Bis dann irgendwann er doch mal klein beigegeben hat und dann hat er sich sofort in diese Kamera verliebt und hat bis in die 2000, bis 2005 oder so, hat er mit dieser Kamera fotografiert und ist da bekannt geworden durch seine Hundeporträts. Der hat ganz viel Bilder von seinen Hunden gemacht, in verschiedenen Situationen, auf Stühlen sitzend, mit irgendwelchen Klamotten an und was weiß ich alles. Und also wer mal William Wegman mit 2 N eingibt und sich da mal Bilder anschaut, der wird relativ schnell solche Bilder sehen auf der Google-Suche oder so. Und die sind schon die sind schon sehr eindrücklich und haben auch ihren Witz. Also finde ich, finde ich sehr schön. Ich link mal so eine Google-Suche in die Shownotes, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Tja. Und der wird da interviewt und der erzählt ein bisschen über seine Entwicklung und das hat mich beeindruckt. Weil er so ziemlich down to earth und trotzdem irgendwie so eine Idee der Kunst hat und also eine Vision hat, die er da verfolgt und das auch ziemlich konsistent getan hat und bei dem Ding geblieben ist, was er tut und das auch gerne getan hat. Tja, mal reingucken.
Schick, schick. Ich lade mal gerade einen neuen User hier ein. So.
Schnell den Slack füllen.
Geht schon weiter, ja.
Ja, der Markus hat uns einen Link geschickt. Hallo ihr zwei.
Pass auf, da weiß ich Bescheid. Ja, er schreibt, hallo ihr zwei, ich habe mal einen Linktipp für euch, den ich selbst erst vor kurzem entdeckt habe. Zu sehen gibt es dort eine Auswahl von derzeit 175 Webcams, die allesamt mit DSLRs betrieben werden und demzufolge natürlich eine bestechende Bildqualität haben. Die Betreiber der Seite bauen, in Anführungszeichen, und vertreiben diese Webcams, erklären aber auf den Seiten auch sehr detailliert, welche Technik hinter so einem Webcam-Projekt steckt. Theoretisch kann man so etwas dann auch selbst verwirklichen, in Klammern ich also nicht. Zu erwähnen wäre noch, dass man bei einer aufgerufenen Webcam nicht nur eine Momentaufnahme bekommt, sondern äußerst bequem und vielfältig navigieren kann, da alle geschossenen Bilder auf einem Server gespeichert sind und abgerufen werden können. Macht weiter so mit dem tollen Podcast und mit den Projekten und mit dem Podcast und allzeit gut Licht. Gruß, Markus. Ja, das ist, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, ne, Airquotes, eine klassische Webcam-Webseite, wo verschiedene Webcams gelistet sind. Und das sind so ganz klassische Bergpanoramen, Natur-, Wetter-Webcams, wie sie gerne morgens irgendwie im Bayerischen Rundfunk im Fernsehen laufen. Nur eben hier Standbilder. Und im Gegensatz zu diesen klassischen Webcams eben mit Spiegelreflexkameras realisiert und die sind wirklich richtig geil, die Bilder, die man sich da angucken kann.
Das ist, vor allem schaue ich mir hier gerade mal die Teileliste an, also das ist schon auch zum Selberbauen gedacht.
Ja, also das ist wirklich ein Projekt.
Das geht also über irgendwelche USB-Kabel-Hubs und Stromversorgung über Power over Ethernet, dass du also quasi Netzwerkverbindung mit gleichzeitiger Stromeinspeisung hast und dann brauchst du noch einen entsprechenden Adapter für die Kamera, also so einen sogenannten Blindakku, der dann quasi dann über die, auch über diese
PoE-Leitung, damit du halt dauerhaft Strom hast.
Genau, und irgendwie noch Gebindestangen für die Rohrmontage und einen SAT-Masthalter für Montage am senkrechten Rohr und Lüfter gegen Beschlag der Scheibe und Heiztransistor und Kühlkörper und was weiß ich. Also das ist so ein richtiges Bastlerprojekt, aber ich finde das ziemlich cool, weil die kannst du, also ich wüsste jetzt nicht, dass man so Webcams tatsächlich in der Form, wahrscheinlich kann man sie kaufen mit so einer Auflösung und so weiter, aber das ist natürlich eine andere Geschichte hier.
Das ist schon spannend und auch da musste ich an Chasing Eyes denken, weil auch da haben sie Spiegelreflexkameras genommen, haben die mit externer Stromversorgung, zum Beispiel über Solar versorgt, haben sich selbst eine Platine gelötet, um dann da den Zeitraffer machen zu können und so. Weil es halt was anderes ist, ob du jetzt einen Zeitraffer machst, wo du sagst, ich komprimiere jetzt mal diesen einen Tag auf ein paar Minuten oder ein paar Stunden auf ein paar Sekunden. Oder ob du sagst, du willst Monate oder Jahre irgendwie kontinuierlich da Fotos aufnehmen. Das ist einfach ein ganz anderer Schnack. Und das ist
tatsächlich fast sehr, sehr Landschaft. Ähnlich. Ich sehe hier eigentlich nur Landschaft.
Ja, also Berge, Landschaften, ein Golfkurs ist, glaube ich, dabei.
Und Tegelspitze Tal, das ist irgendwie eine Bergstation ist hier noch.
Das ist ja auch.
Die gerade gebaut wird. Ah, okay.
Ja, oben, Zugspitze ist da gerade.
Genau.
Da wird es gerade gebaut. Baustelle
kannst du also in einer guten Auflösung. Also das Ganze ist auf foto-webcam.eu. zu finden.
Ja, und ich könnte mir vorstellen, so schien mir das jedenfalls, dass man da auch mitmachen kann. Also wenn man jetzt selber sagt, okay, ich stelle hier irgendwie auch einen interessanten Spot, man muss wahrscheinlich wieder irgendwelche rechtlichen Dinge natürlich berücksichtigen, also wegen Personen zeigen und so.
Ach, das sind einige Bilder, wo irgendwelche Leute drauf sind, die gerade durchlatschen. Ja, das selber schuld.
Das musst du halt gucken, wenn es irgendwie so öffentliche Plätze oder sowas sind. Also es gibt ja rechtliche Grundlagen. Das wird man einhalten müssen und wahrscheinlich kann man sich dann dort melden und dann wird man da ins Verzeichnis mit aufgenommen. Warum denn nicht? Fand ich jedenfalls mal ganz spannend zu sehen, weil das sind Aufnahmen, die halt dann wirklich gut aussehen und nicht einfach nur so verschwommene Wischi-Waschi-Aufnahmen sind, die gerade eben reichen, um zu sagen, ja, ist halt bewölkt oder ist halt sonnig.
Also die haben hier
fand ich ganz hübsch.
Die EOS 1200D haben sie. Die 1200D haben sie hier als Kamera mal angedeutet. Die wird hier quasi vorgeschlagen. Wahrscheinlich, weil der auch von den Teilen her einigermaßen günstig ist. Und die hat 18 Megapixel. Ja, das ist auch völlig ausreichend.
Ja, das langt doch dann noch. Bei der Stromversorgung zum Beispiel musste ich dran denken, du hattest mal so ein Enjoy Your Camera Pick von Tethered Shooting, wo dann auch so ein Dummy-Akku und dann Dauerstromversorgung und so.
Genau. Das ist dann so ähnliches Ding im Prinzip. Nur, dass es halt nicht über einen Zwischenakku geregelt wird, sondern direkt von der Stromversorgung.
Ja, genau.
Ja, cooles Projekt.
Ja.
Wir verlinken.
Also, danke Markus für den schönen Link. So.
Es geht um abgelaufenen Film.
Also, es geht um Filme, genau.
Die Moni, wie wir alle wissen, schießt ja mal ganz gerne abgelaufenen Film. Also sie hat dann mal so eine Rolle Portra von 2001 in der Kamera.
Also ich glaube, wir müssen nicht erklären, was eine Filmrolle ist.
Nee, oder? Aber abgelaufener Film ist halt Film, der... Film hat ein Ablaufdatum. Da steht dann drauf, der Film ist dann und dann nicht mehr zu benutzen.
So bis zu dem Datum ist garantiert, dass wenn er in einem normalen Entwicklungsprozess entwickelt wird,
das, was rauskommt,
konsistente Farben hat.
So ungefähr.
Ja.
Ja, wobei Schwarz-Weiß-Film hat auch ein Ablaufdatum.
Da wird halt garantiert, dass überhaupt was drauf ist.
Ja. Bei Farbfilmen, da wird... Ja, ich sag mal, da werden dann die Farben komisch, weil die sind organische Farbstoffe, die halt unterschiedlich schnell altern.
Die und dann laufen unterschiedlich
hast halt ab. Plötzlich mal keine Rottöne, ne, sondern da hast du nur noch Blautöne und so. Also Moni kann da ganz gut mit und hat da auch einen großen Beutel mit ganz vielen alten, abgelaufenen Filmen. Und ja, das geht aber noch eine Nummer besser. Also 1990 ist nix, ist ein Scheiß dagegen, gegen das, was da jetzt rausgefallen ist. Und zwar wurden aus einem alten Bestand die ältesten Filmrollen,
unbelichteten
Filmrollen, frei quasi und werden jetzt ins Eastman Museum eingelagert. Das ist das Museum, wo ich diese Tour gemacht habe, wo ich mal diese Technical Vault Tour gemacht habe, wo ich eine Stunde durchgeführt wurde von dem Kurator dort. Man erinnere sich vielleicht, wo ich da in New York war. Mhm. Und ja, das war ja so eine ziemlich abgefahrene Geschichte und das ist der gleiche Platz, wo jetzt dann auch diese Dinger gelagert werden. Da ich dort war, weiß ich sogar ungefähr, wo die nachher im Schrank die eingelagert werden. Es handelt sich dabei um zwei Rollenfilm. Das ist alter Kodak-Film, inklusive einer Kamera, einer Original-Kodak. Die hieß also, die erste Kamera hieß ja Kodak, die von 1889 stammt.
1889.
Und zwar ist das eine, also wenn ich es richtig verstehe, eine Filmrolle auf Papier. Also man hat auch damals Papier als Unterlage gehabt, teilweise für Film. So ähnlich wie das dieses Galaxy 120er Papier, die es jetzt auch nochmal so quasi nachgebaut haben mit Positivpapier.
Ja.
Und die andere Rolle ist Transparent Film. Also dann schon tatsächlich, glaube ich, auf Nitrocellulose. Also auf Feuer, explosionsgefährlichem, durchsichtigem Stoff. Und das ist extrem selten. Das ist richtig, richtig selten, von damals noch Rollen zu haben. Da gab es schon durchaus Rollen, die wurden von 1888 bis 1900 wurden die auch produziert, diese Filme. Aber sie sind so selten, weil damals die Kodak nicht selber den Film eingelegt haben, sondern die haben den eingeschickt. Das war ja damals der große Werbespruch, you take the picture, we do the rest.
Mhm.
Und die Leute haben im Prinzip gegen Gebühr einfach die Kamera abgegeben. Dann wurde der Film gewechselt für sie und dann haben sie die Kamera gefühlt wiederbekommen. Und das waren dann üblicherweise sogar, glaube ich, recht viele Bilder. Das waren 100 Bilder auf so einem Film, so viel ich weiß, die dann ein 2,5 Zoll großes, rundes Bild gemacht haben. Also rundes Bild deshalb, weil nicht weil das irgendwie ja, der Bildkreis gewesen wäre. Nein, nein, der war schon groß genug, sondern weil die Linsen einfach so schlecht waren, dass die Bildecken eh unscharf waren. Und dann hat man dann eine runde Maske drüber gemacht.
Also quasi, um dann die Ausbeute noch zu maximieren, das nicht eckig abgeschnitten, sondern...
Nee, also man hat es eckig abgeschnitten, aber die Bilder waren dann rund auf einem eckigen
Papier. Ja, okay.
Ich habe da ein kleines Video gedreht, das verlinken wir auch mal, während ich dort war. Ja, und es gab also nur so wenige Freaks quasi, die dann tatsächlich den Film gekauft haben und den auch selber gewechselt haben, weil du musstest den Film damals, musst du eine Dunkelkammer wechseln, den konntest du nicht einfach so wechseln wie heute, sondern da gab es kein Rückpapier auf dem 120er Film und dann musstest du ihn tatsächlich entsprechend im Dunkeln wechseln, und das haben wir eben nur ganz wenige gemacht. Und der Kodak-Film, der hieß auch offiziell Kodak-Film, beziehungsweise man hat ihn wohl auch American-Film genannt, um sich, glaube ich, so ein bisschen von Europa abzusetzen, weil die Leitze und Co., die haben ja damals auch schon ziemlich, waren ja auch schon ziemlich umtriebig. Tja, zwei Rollen, die ältesten abgelaufenen Filme. Ich vermute, sie werden ihn nicht belichten, sondern in so wie er ist, wo ins Archiv einlagern.
Ich bin da jetzt irgendwie tatsächlich unentschlossen, weil ich meine, schön, dass man so einen alten Film findet, aber wenn da jetzt, wenn der unbelichtet ist und man hebt den jetzt auf, was genau hat man dann davon?
Dass man ihn hat.
Ja.
Also was willst du denn dann? Also
das ist so ein bisschen wie diese alten Weine, die gesammelt werden und die man auch ganz bestimmt nicht mehr trinken kann.
Die trotzdem, also ich meine,
horrende Preise.
Das Eastman-Museum hat natürlich auch schon so eine Rolle, das zu bewahren, die Historie, die Geschichte der Fotografie zu bewahren. Und da gehört das rein. Und das kannst du nicht einfach.
Aber man wird es jetzt ja auch nicht aufmachen, also ihn quasi jetzt dem Licht aussetzen, sondern man wird es ja so als Rolle wahrscheinlich einfach aufheben, ne?
Ich weiß es nicht.
Ist ja irgendwie.
Außerdem kann ich mir vorstellen, dass ein Film, der jetzt 127 Jahre lang aufgewickelt war, dass der auch nicht unbedingt das mag, wenn man ihn jetzt abwickelt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass der einen dann entgegenbröselt. Ich hatte einmal mit Nitrocellulose zu tun, die seit dem Zweiten Weltkrieg aufgewickelt war.
Ja.
Also Filme, die seit dem Zweiten Weltkrieg aufgewickelt waren, und die waren zwar entwickelt, aber nicht gescannt.
Mhm.
Und da hat mich ja mal jemand gebeten, das zu tun, und das war aber dann so ein großes Projekt, dass ich dann eben, dass ich gemeint habe, ja, das mache ich schon, aber dann, das kann ich nicht so nebenher machen, das ist richtig Arbeit, und dann wollte keiner dafür zahlen, dann habe ich es dann halt doch nicht gemacht. Aber ich hatte eine Testrolle davon da, und das war also diese Aufrollung, die war so dermaßen in den Film eingeprägt.
Mhm.
Der konnte nicht gerade sein, der Film. Und dann hätte also mein Durchzugsscanner, der damit einigermaßen sanft umgegangen wäre, hat das nicht mal geschafft, weil der sich so stark gerollt hat, dass der Scanner gesagt hat, ich kann den nicht greifen, das geht gar nicht.
Mhm, okay.
Das heißt, man hätte den tatsächlich zerschnippeln müssen. Und dann zwischen Glas irgendwie scannen müssen. Also man hätte ihn quasi ein Stück weit auch zerstören müssen,
um das
hinzubekommen.
Ja, also man selbst kriegt es wahrscheinlich nicht anders hin, aber ansonsten müsste man dann tatsächlich irgendeine andere Abtasttechnik verwenden, um den.
Ja, du musst halt eine andere Anlage bauen. Du musst irgendwas bauen dafür, und das hätte ich vielleicht sogar gemacht, wenn das mit der Finanzierung dafür gegeben hätte. Aber
ja,
das machst du nicht. Sowas weitet sich dann ganz schnell in ein sechsmonatiges Hobby aus.
Mhm.
Und das war halt nicht drin.
Ist klar.
Ja.
Ja, aber da hast du natürlich recht, wenn das Ding so lange liegt, das wird jetzt auch nicht irgendwie bei optimaler Temperatur und Feuchtigkeit gelagert gewesen sein. Das kann schon sein, dass der dann wegbröselt dann. Naja.
Durchaus möglich, ja.
Schöne Fotogeschichte.
So, ja. Und wo wir gerade dabei sind, linke ich dann auch noch kurz die Tour. Die Kodak Eastman Museum Tour, die verlinken wir auch noch kurz. Also schön, ne? Moni, wenn du zuhörst, das sind mal ein paar richtig abgelaufene Rollen. Da kannst du nicht gegen anstinken.
Aber im Gegensatz zu denen, die sie benutzt, kann man den halt jetzt nicht belichten. Das wäre natürlich. Also man ist ja schon neugierig, was rauskäme, oder? Das ist so irgendwie. Es juckt doch ein bisschen in den Fingern.
Ja, nee, also Schwarz-Weiß-Film altert nicht so schnell wie Farbfilm. Das ist also auch so ein Ding. Der Schwarz-Weiß-Film hat nicht diese organischen Farbstoffe, und so ein ordentlich gelagerter Schwarz-Weiß-Film, der jetzt nicht irgendwo auf dem Dachboden war, wo es im Sommer heiß und im Winter kalt ist, also einigermaßen konstanten Temperaturen gelagert ist, der kann 20, 30, 40 Jahre alt werden. Und man hat ja auch schon, das ist noch nicht so lange her, haben wir hier mal vor ein paar Jahren gehabt, da haben sie bei irgendeiner Arktis, Antarktis, was weiß ich, Expedition, haben sie irgendwo ja alte Filme gefunden, die nicht entwickelt waren und die dann halt, wo die Menschen da nicht überlebt haben, die Expedition, die damit eingefroren wurden quasi.
Ja, ich erinnere mich.
Die sind dann auch irgendwie 100 Jahre alt gewesen und die hatte man auch entwickeln können noch. Also dann ist da schon mit Sicherheit noch irgendwas machbar.
Mhm. Na, vielleicht probieren sie es ja.
Ich weiß es nicht.
Wer weiß.
Also wenn überhaupt, dann wird da ein bisschen vorsichtig was abgeknipst und das wird dann im Labor irgendwie unter Mikroskop und so.
Also wenn sie was damit nicht machen, werden wir das erfahren.
Drück mal den Knopf.
Ja, ich drück mal Knöpfchen.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ja, denn diese Folge wird auch wieder unterstützt von Jimdo. Bau dir deine Webseite. Und wir haben wieder eine Seite bekommen, die mit Jimdo gemacht ist, nämlich die Seite von Andreas. Die nennt sich zeitporträt.de. Und da schreibt er uns dazu: Hallo Boris, hallo Chris. Zunächst möchte ich mich mal recht herzlich für die vielen Stunden Happy Shooting bei euch bedanken. Macht immer wieder eine Freude, euch jede Woche aufs Neue zuzuhören. Weiter so. Warum ich eigentlich schreibe? Vor circa einem Jahr stand ich vor der Frage, wie ich mir eine eigene Webseite erstellen kann. Da ich leider nicht über ausreichend gute Programmierkenntnisse verfüge, wurde ich dank euch schnell auf Jimdo aufmerksam, und was soll ich sagen? Ich dachte nicht, dass man sich so schnell und unkompliziert eine individuelle Homepage erstellen kann. Zunächst habe ich erst die kostenlose Version getestet, bis ich mir dann einige Tage später sicher war und auf das Pro-Paket inklusive eigene Domain und Mailadresse abgegradet habe.
Hoffentlich mit dem Code Belichtigung.
Na, hoffentlich. Der Preis dafür ist meiner Meinung nach übrigens mehr als fair. Alles in allem bin ich wirklich sehr dankbar über den Tipp mit Jimdo. Natürlich würde mich an dieser Stelle noch eure Meinung zu meiner Webseite, nämlich zeitporträt.de, interessieren. Ich habe versucht, die Webseite so einfach zu halten wie möglich. Ist mir das gelungen? Über ehrliche Kritik würde ich mich sehr freuen. 321 Happy Shooting. Liebe Grüße, Andreas.
Ja, der hat seine Seite gemacht mit einem schönen Headerbild oben, das auch schön zum Gucken einlädt. Darauf hat er sein Logo gemacht, und zwar vermutlich als transparentes PNG, dass das also quasi drüber scrollt.
Da habe ich übrigens ein Problem mit.
Ja.
Weil.
Wegen Kontrast, ne?
Der Kontrast. Also er hat die. Das ist ein Schwarz-Weiß, also für die, die jetzt nur zuhören, das ist ein Schwarz-Weiß comicartiges Logo von einer Person mit Schirmmütze und Kamera vorm Auge. Also vielleicht von ihm ein Bild, was so comic-mäßig gemacht wurde. Und davor steht dann in Weiß Zeitporträt. Das finde ich an sich ganz pfiffig. So vom Logo her, ob der obere Strich notwendig ist, weiß ich nicht. Aber es gibt im Ganzen so einen Rahmen. Aber ist erstmal okay. Das Problem, was ich damit habe, ist, dass das Logo beim Starten der Webseite als Hintergrund einen dunklen Baum im Gegenlicht hat. Das heißt, ich sehe die Figur eigentlich gar nicht richtig. Hebt sich nicht so richtig ab.
Ja, ist für ein Logo ein bisschen zu filigran. Das ist, glaube ich, das ist einfach, man muss es eigentlich freigestellt sehen, das stimmt schon.
Ja, oder das Hintergrundbild.
Finde ich jetzt aber nicht schlimm.
Das Hintergrundbild mal spiegeln.
Zumindest zeigt es, dass das geht.
Also das,
ja, wobei die Seitenbreite dann auch den Baum wieder mehr dahinter rückt. Naja, ist ja egal. Also, ich finde das jetzt nicht ganz so dramatisch wie du. Ist wieder eine sehr schön bilderlastige Seite, fängt also an mit dem Titelbild und dann auf der ersten Seite gleich eine Slideshow, die so ein Slider, der tatsächlich so alle 3 Sekunden irgendwie oder 4 Sekunden durchslidet, wo man ein bisschen über ihn selbst sieht, also fängt quasi mit über mich sogar an, erzählt also was über sich und zeigt ein paar Bilder. Dann haben wir Portfolio-Seite mit verschiedenen Unterportfolios, Porträt, Street, Landschaft, über mich eine Seite, wo er nochmal über sich, wo sich selber zeigt, das finde ich sehr sympathisch. Ja, bietet Fotografie auch gegen Geld an, also Einzelshooting, Partnershooting und so weiter, hat also auch Preise drauf. Das heißt, man kauft nicht die Katze im Sack. Kontaktmöglichkeiten, soweit gut. Die übrigens auf jeder Seite unten im Footer auch nochmal sind, also Telefon- und E-Mail-Adresse kann man also auf jeder Seite sehen. Da gibt es noch einen Blog und dann noch einen abgesperrten Kundenbereich. Da muss man also sich dann...
Mhm. Ja, wird er wahrscheinlich dann Bilder für die Kunden zeigen oder einen Downloadbereich haben. Oder
genau,
sowas.
Genau. Also er nutzt da ziemlich viel, was möglich ist in der Plattform. Sehr schlicht, sehr schön, performant, funktioniert, lädt schnell.
Ich finde das Layout, das ist schön aufgeräumt. Das ist eine sehr filigrane Schrift, die ich aber hier zumindest an dem hochauflösenden Mac ganz gut lesen kann, weil sie auch einen großen Abstand hat. Also das...
Den Zeilenabstand meinst du?
Den Zeilenabstand und auch der Abstand zu den Rändern. Also das ganze Design wirkt sehr, sehr luftig. Auch wenn du mal einen längeren Textblock hast, wirst du eigentlich nicht so richtig erschlagen davon. Das ist wirklich sehr schön angelegt. Was mir aufgefallen ist, Chris, kannst du das mal gerade checken, ob das bei dir auch ein Problem ist? Und zwar auf der Über-mich-Seite, wenn du runterscrollst, habe ich da so ein Fragezeichen, so ein Platzhalter, als ob da ein Bild fehlt.
Nee, habe ich nicht. Das liegt an deiner langsamen Leitung.
Dann hat er das wahrscheinlich einfach abgebrochen.
Ja. Okay. Ja, wir danken Jimdo für die Unterstützung. Wenn ihr euch eine Website bei Jimdo holen wollt, dann tut das doch einfach mal gratis, jimdo.de, oder geht auf happyshooting.de/Jimdo, J-I-M-D-O, und dann bekommt ihr eine Seite, wo ihr alles nachlesen könnt, nämlich wie ihr 15 Euro auf ein Pro-Paket spart. Da bekommt ihr nämlich dann eure eigene Domain und noch eine Menge mehr. Und das kriegt ihr mit dem Code Belichtigung. Belichtigung. Und wir danken Jimdo für die Unterstützung.
Jawohl.
Ja. Du kennst doch Adam Savage.
Adam Savage, den kennt, glaube ich, fast jeder. Und wenn man den Namen nicht kennt, dann kennt man aber die Mythbuster.
Die Mythbusters. Gibt's ja, haben offiziell ihren Betrieb eingestellt. Und Adam Savage hat seither, eigentlich schon bevor dem Ende quasi, was Neues angefangen. Und zwar ist er bei Testit.com Mitmacher. Testit.com ist, ja, was ist das? Ein Team von Nerds, die Sachen ausprobieren, also testen und so ihren Geek-Hobbys nachgehen. Das ist dann bei Adam Savage eben unter anderem das Thema Kostüme, das Thema Filmprops, das Thema Film allgemein. Der hat ja früher bei ILM gearbeitet, bei Industrial Light and Magic, als Modellbauer. Mhm. Da hat er so ein bisschen seine Wurzeln. Und ist natürlich, wie jeder ernstzunehmende Geek, auch Fan von Stanley Kubrick. Und zwar so weit, dass er zum Beispiel auch in einer Folge von Tested als Video, er hat immer so, er macht so Builds, er baut Sachen, und dann hat er zum Beispiel, man möge sich an Shining erinnern, mit Jack Nicholson.
Oh, hast
du den Film gesehen?
Ja, ja.
Und der endet ja am Schluss in diesem, also Spoiler, ne, aber der endet ja am Schluss in diesem zugeschneiten Heckenlabyrinth. Dieses Hotel Maze, also dieses große Ding, wo er sich dann quasi, wo er dann drin erfriert. Und es kommt in dem Film, in der Eingangshalle des Hotels, steht ein Modell von diesem Maze. Also ist ja ein Kubrick-Film, und da steht ein Modell von diesem Labyrinth, und das hat er zum Beispiel mal in der Folge von Tested nachgebaut. Schön zu sehen, wie er das baut und versucht, dem Original so nah wie möglich zu bleiben. Ich linke mal diese YouTube-Folge dahin. Ist echt schön zu sehen. Ich finde es überhaupt toll zu sehen, jemandem zuzuschauen dabei, wie er was baut, wie er kreativ arbeitet, wie er versucht rauszufinden, wie das geht und so weiter.
Und nicht nach Anleitung, sondern unter Umständen nach Vorbild und dann erstmal Reverse Engineering, wie wurde
das
gemacht.
Die Measurements und so weiter, genau.
Ja, ja.
Und der ist also ein absoluter Kubrick-Fan. Das habe ich jetzt gerade eigentlich nur erzählt, um so ein bisschen darzustellen, was für ein großer Kubrick-Fan er ist. Und das ging so weit, dass dieses Maze, was er nachgebaut hat nach dem Film, jetzt auch in dieser Ausstellung, in dieser Kubrick-Ausstellung, in dieser Reiseausstellung, ein fester Bestandteil ist. Mhm. Also das wird jetzt mit ausgestellt. Und in dieser Ausstellung wird eben noch mehr gezeigt, nämlich auch ja, die Tools, mit denen ein Kubrick gearbeitet hat. Unter anderem die Kameras, mit denen er gearbeitet hat. Und Stanley Kubrick, Adam Savage ist jetzt auf dieser Ausstellung über Stanley Kubrick, und da gibt's ein YouTube-Video, und da zeigt er mal so ein bisschen was. Unter anderem die Kamera oder eine der Kameras, die in dem Film Barry Lyndon zum Einsatz gekommen sind. Barry Lyndon ist wiederum der Film, bei dem einige Szenen bei reinem Kerzenlicht gedreht wurden.
Mhm.
Also wir reden jetzt von 24 Bilder pro Sekunde, also am Die längste Belichtungszeit ist eine 24. Sekunde, die da rausfallen kann. Mhm. Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen kürzer. Und belichtet von Kerzenlicht. Das ist gar nicht so leicht. Da brauchst du sehr, sehr empfindliches Filmmaterial.
Das ist selbst heute mit Fotoapparaten zwar möglich,
ja,
aber das ist jetzt möglich geworden, weil du jetzt was mit abnormen ISO-Werten arbeiten, richtig, kannst. Das schaffst du aber auf Film natürlich nicht.
Und wenn
jetzt ein Limit irgendwie bei ISO, na, was wirst du haben bei Film? 400, 800 oder sowas hast?
Ich weiß ich nicht.
So roundabout.
Aber das liegt so in dem, um den Dreh.
Dann brauchst
kriegst du damit nicht hin, erstmal.
Brauchst du eine sehr offene Blende.
Naja, du kannst es natürlich anders machen. Also es gibt schon Tricks, die Filmemacher verwenden, wenn sie Kerzenszenen drehen, dann nehmen sie halt oft noch einen Scheinwerfer dazu und beleuchten dann ihr Subjekt auch noch per Scheinwerfer mit warmer Folie drauf und haben dann trotzdem Kerzen im Bild, dass das Licht plausibel erscheint, aber mit solchen Gimmicks wollte halt Kubrick nicht arbeiten.
Oder Kerzen, die nur aussehen wie normale Kerzen,
aber eine Lampe hinten drin haben.
Viel heller sind, ja.
Genau. Und Stanley Kubrick hat dann eben sich von der NASA ein Objektiv ausgeliehen oder gekauft, ich weiß es nicht, aber das ist ein Blende 0,7 Objektiv. Was
das
schon mal erstaunlich hell ist.
Lässt einen schon so ein bisschen sabbern.
Ja. Also Blende 0,7, das, wenn man sieht in dem Video, dann, das sieht gar nicht so,
das
sieht sehr unscheinbar aus, das Ding.
Das habe ich mir auch gedacht, weil ja. diese Story, dass Kubrick mit einem 0,7er NASA-Objektiv gearbeitet hat, das ist, glaube ich, vielen Fotografen schon mal so zu Ohren gekommen. Aber
hat man schon mal gehört, ja.
Gesehen habe ich dieses Objektiv so bewusst noch nicht. Und jetzt habe ich das gesehen, ich denke, das ist alles?
Ja, das muss nicht immer geil aussehen, aber was durchkommt, ist geil.
Ich hätte halt gedacht, es wäre größer, aber es ist braucht
was halt interessant ist, also Kubrick hat, eigentlich hat er sein Equipment selbst gekauft. Er hat also nicht, wie es heute beim Filmemachen üblich ist und auch damals war, hat er es nicht gemietet, sondern er wollte das Zeug selber haben. Zum einen war er einfach auch ein Geek. Zum anderen wollte er aber auch einfach nicht irgendwie, dass da jeden Tag Geld durchfließt, sondern dass er Zeit hat. Dass er sich einfach die Zeit auch nehmen kann, die er braucht, um so einen Film zu machen. Der Jochen sagt gerade im Slack, viele Kerzen würden auch helfen. Das ist auch so, wenn man die Szenen in Barry Lyndon sieht, da sind schon sehr viele Kerzen. Und nicht nur das, sondern der hat spezielle Kerzen machen lassen mit 3 Dochten, die dann einfach noch heller brennen.
Ja. Ja.
Die brennen dann zwar verdammt schnell, aber recht oft die Kerzen wechseln, aber man hat dann damit und mit dem Blende 0,7 Objektiv genügend Licht reinbekommen. Was Savage dann auch noch erzählt, was ganz lustig ist, die Schauspieler mussten dann speziell üben, wie sie sich bewegen, weil du bist natürlich bei diesem Blende 0,7 bist du sofort aus der Schärfe raus. Das heißt, du kannst dich nicht nach vorne und hinten bewegen, du darfst dich nur seitwärts bewegen. Das heißt, die mussten lernen,
immer parallel zur Kamera quasi,
wie sie acten, wie sie da schauspielen, ohne aus der Schärfe zu fallen, die fast nicht vorhanden ist. Und das Interessante ist, du siehst es halt im Film nicht. Wenn du das anschaust, es fällt dir halt nicht auf, dass die sich da mords ein abbrechen. Mhm. Und das ist ja letztendlich auch wieder
das ist die
Ziel
Kunst.
Der Übung. Ne? Das ist die Kunst, dann mit solchen Einschränkungen, also das ist eine höchst kreative Herangehensweise mit der großen Blende, mit den 3-dochtigen Kerzen, damit die Schauspieler, die sich nur seitwärts bewegen können. Ich find's klasse. Ich find's richtig klasse.
Ja.
Und du siehst halt ein bisschen hinter die Kulissen des Equipments, was da verwendet wurde in dem Video.
Das ist halt schon beeindruckend. Man muss sich halt mal vor Augen führen, was für technische Möglichkeiten damals so zur Verfügung standen. So aus heutiger Sicht sagst du ja, mein Gott, wo ist jetzt eigentlich die Kunst? Und die Szene wird so heute schon irgendwie entweder einfach direkt drehen, weil die Kameras empfindlich genug geworden sind, oder du machst das sowieso vom Greenscreen und den Rest mit CGI und passt schon. Aber die haben sich halt noch echt was einfallen lassen, um mit den Mitteln, die sie hatten, immer noch wieder ein bisschen mehr rauszuziehen. Und Kubrick war nun auch bekannt für seine Bildsprachen und für seine kreativen Ideen bei der Umsetzung. Und
er war auch ein unheimlicher Bastler. Der hat da teilweise Szenen, bis die gesessen sind, irgendwie 30, 40, 50 Mal machen lassen.
Ja. Ja, Perfektionist auch, ne?
Also, schaut euch an, das Video, das fand ich klasse. Sehr schön.
Ich meine, mich erinnern zu können an irgendein Interview mit einem Kameramann, der mal berichtet hatte, wie das war unter Kubrick, zu arbeiten und
nicht einfach.
Immer wieder angewiesen zu werden, wie die Fahrt und wie der Zoom bei der Fahrt zu benutzen wäre und dass man eben nicht zoomt oder dass man eben zoomt. Ich weiß nicht mehr, wie rum es war, aber eins wollte Kubrick auf jeden Fall und der Kameramann meinte, nee, das macht man aber nicht. Und dann sagt er, ja, dann mache ich selber. Das ist sehr spannend, ja. Interessanter Mensch. So, einer meiner Theorien ist ja, dass Kubrick deshalb so hoch gelobt wird, weil sich niemand getraut hat, ihm zu sagen, dass es einem nicht gefallen hat.
Was?
Ja. Also es gibt ja so ein paar Dinge, die wirklich großartig sind, aber es gibt auch andere Dinge, wo ich so sage, WTF.
Also, aber das ist jetzt mal reine Geschmackssache.
Natürlich ist das Geschmackssache.
Das ist 100% Geschmackssache.
Wenn du so Interviews siehst, der Kubrick ist ja schon so ein Typ gewesen. Ne? Also das ist schon so ein charismatischer Typ irgendwie. Und naja, wahrscheinlich hat sich nie einer getraut, was Böses zu sagen. Ja.
Ja. Googelt jetzt mal alle Kritik an Kubrick.
Ja,
da genau. Gibt es mit Sicherheit genug.
Da gibt es genug.
Tja.
Ja, ja. Was ich übrigens auch nicht wusste, das kommt in diesem Film, in diesem Video ja auch raus, dass das AI, Artificial Intelligence, das eigentlich von ihm erdacht oder entwickelt wurde und dann weitergegeben wurde.
Ja, der hat da jahrelang an diesem Skript gearbeitet.
Das war mir nicht bekannt, weil den Film fand ich ziemlich stark.
Original Kubrick, Ursprung Kubrick, ja.
Cool. Nun ja.
Nun ja.
Gerne mehr von solchen Links.
Tja, wenn ich was finde, schmeiß ich es rein, ganz klar.
Der Ingo hat eine Frage. Das ist so ein bisschen heute die Chris-Folge, das geht nämlich auch an dich. Frage zu Großformat. Hallo ihr beiden, schreibt der Ingo. Bei Großformatkameras ist mir aufgefallen, dass es Weitwinkelbalken gibt. Ab wie viel Millimeter braucht man denn bei einer 4x5-Kamera so einen Weitwinkelbalken? Sind diese genormt? Und dann habe ich gesehen, dass die Chamonix 4x5H-Serie eher für Weitwinkel geeignet sei. Was hat es damit auf sich? Ist die kürzer gebaut? Danke für euren Podcast. Grüße, Ingo.
So, fangen wir doch mal kurz bei der, also wenn du Großformat fotografierst, dann stellst du ja die Schärfe ein durch die Entfernung zwischen Objektiv und Film.
Jo. Und damit da kein Licht reinfällt, hast du also diese Ziehharmonika, diesen Balken dazwischen.
Das ist eine Ziehharmonika drumherum, ganz genau. Mhm. So, das heißt, die Entfernung ist, also du kannst sagen, wenn ich ein 100 mm Objektiv habe und das auf unendlich fokussiere, dann ist es 10 cm entfernt vom Film. Mhm. Wenn ich ein 200 mm Objektiv habe und das auf unendlich fokussiere, dann ist es 20 cm entfernt vom Film. Und so weiter und so weiter. Und das heißt, du brauchst, um entsprechend lange Objektive zu haben, brauchst du einen Balken, der sich auch entsprechend weit ausziehen lässt. Mhm. Gibt also durchaus bei Großformatkameras, so richtig großen Kameras mit 8x10 Zoll und so weiter, gibt es durchaus zweiteilige Balken, weil der sonst, du brauchst lange Brennweiten, um zu fotografieren. Das ist halt wegen der Größe des Films so. Mhm. Und dann brauchst du dann teilweise, dann würde der Balken quasi so durchhängen, weil er so lang wäre. Dann reden wir von 50 Zentimeter Balkenlänge und so.
Dass du dann fällt er in den Bildkreis oder so.
Genau, dass du in der Mitte nochmal so ein Gestell hast, was den oben hält. Das gibt's ganz wilde Konstruktionen. Und umgekehrt ist es natürlich, je weitwinkliger du wirst, desto näher muss das Objektiv an der Kamera sein, um noch zu fokussieren. Also wenn du, ich sag mal, mit einem 65 Millimeter, das ist so eine sehr weitwinklige Geschichte im 4x5 Zoll Großformat. 65 Millimeter, das heißt, der Film und das Objektiv sind 6,5 Zentimeter voneinander entfernt. Das klingt jetzt erstmal sehr groß, aber ist es nicht. Es ist nicht wirklich viel. Und was du in dem Moment tust, ist dann, da ist quasi die Ziehharmonika von dem Balken ganz zusammengefahren und irgendwann geht sie nicht mehr weiter zusammen.
Mhm, weil das Material einfach Platz wegnimmt.
Das Material liegt ja aufeinander und nimmt Platz weg und dann irgendwann komprimiert man den Balken, also man drückt ihn noch stärker zusammen und irgendwann geht's halt nicht mehr. Und dafür gibt es jetzt sogenannte Weitwinkelbalken. Ein Weitwinkelbalken ist eigentlich nur ein schwarzer Sack. Das ist wie ein rundrum Beutel, der quasi nicht komprimiert, sondern der einfach so drumherum hängt, dass dann kein Licht reinkommt und das Objektiv dann sehr nah an dem Film sein kann. Mhm. Und die Frage jetzt von Ingo ist, ob das Also erstmal, ab wie viel Millimeter man den braucht, kann man so nicht sagen, weil das hängt tatsächlich so ein bisschen an dem Balken ab, von dem Balken ab und wie der gebaut ist. Wenn es zum Beispiel ein Balken ist, der komplett durchgängig Ziehharmonika ist, dann ist es halt ein bisschen schwieriger, den noch so weit zu komprimieren. Es gibt aber durchaus auch so Kombibalgen. Also ich habe zum Beispiel in meiner Charmonie tatsächlich so einen sogenannten Universalbalken. Der besteht aus einer Ziehharmonika, aber die letzten paar Zentimeter da vorne sind so eher so ein labbriger Beutel. Damit kannst du es tatsächlich ganz gut komprimieren und damit habe ich dann auch mit 65 mm kein Problem. Es ist aber nicht so hübsch, ne? Weil so ein Weitwinkelbalken, die finde ich immer ziemlich hässlich. Aber es geht ja hier ums Bild.
Es kommt aufs Ergebnis an, wollte ich gerade sagen.
Ne? Aber es ist halt ein schlabbriger schwarzer Sack.
Ja. So.
Jetzt sagt er, ob die 4x5H-Serie von Chamonix, die sei besser für Weitwinkel geeignet. Ich muss jetzt gerade mal selber nachschauen, was das ist, weil sie halt unterschiedliche Kameras haben. Die 4x5H, ja, das sieht man auf den Fotos. Ich verlinke da mal, ich verlinke das mal in den Shownotes. Da sieht man diesen Kombibalken, der also vorne eben noch so ein Stück Sackmaterial hat. Die ist auch, du kannst die auch leichter hinten noch nach vorne schieben, also Rückstandlade noch ein bisschen nach vorne schieben. Ja, aber das kriege ich mit meiner auch hin. Also ich weiß jetzt nicht, warum die besonders. This series is designed to meet the need of photographers who prefer to use wide-angle lenses. Also es ist einfacher, weil die Rückstandlade, glaube ich, standardmäßig ein bisschen nach vorne versetzt ist. Also eher schon der Frontstandlade entgegenkommt. Vielleicht deshalb, weil man da nichts entsprechend umstellen muss. Aber ich habe da jetzt bei meiner ehrlich gesagt keine echten Nachteile gefunden. Und standardisiert ist es nicht, sondern wie der Balken jetzt an die Kamera angeschlossen wird, das bestimmt der Hersteller. Also da gibt es keine Normierung. Es gibt auf der Rückseite, bei dem Rückteil gibt es tatsächlich eine Normierung. Das ist eine das sogenannte International Back, also das internationale Rückteil, wo dann alle 4x5 Zoll Filmkassetten und Mittelformat-Rückteile und Polaroid-Rückteile und Scanning-Digital-Bags und so weiter ranpassen. Das ist normiert, aber wie der Balken jetzt an der Kamera befestigt ist, das ist nirgendwo normiert. Das heißt, das brauchst du dann tatsächlich von dem entsprechenden Hersteller oder du bastelst dir halt selber was. So ein Weitwinkelbalken kann man sich auch selber basteln. Braucht man nur vorne und hinten den entsprechenden Rahmen, der in die Kamera passt und dann ein schwarzes, lichtdichtes Ding und dann kriegt man das auch hin. Tja, Tios. So funktioniert das.
Das ist also ein Weitwinkelbalken. So, so. Ein schlabberiger schwarzer Sack.
Ja, das ist Option 6 für den Titel. Da vote ich doch gleich mal dafür. Das finde ich gut. Klasse.
Sehr gut. Ja, und dann gibt's gleich eine weitere Frage von Matthias, die aber jetzt nicht spezifisch analog ist. Er schreibt, lieber Boris, lieber Chris, vertrauensvoll wende ich mich heute an euch, dem Dr. Sommerteam der Fotowelt, mit folgender Frage. Ich fotografiere fast ausschließlich mit einer Canon 5D Mark II, wahlweise auch mit einer 5D Mark I und einem Sigma 24mm 1.4 Art. Dabei stelle ich immer wieder fest, dass durchgehend scharfe Landschaftsaufnahmen erst ab einer Blende von 2.2 gelingen. Bei Offenblende in Anführungszeichen schwimmen die Bilder wie von Geisterhand davon. Das Objektiv ist klasse, tut was es soll. Bei nahen Motiven bis 3 Meter kann ich problemlos mit Offenblende fotografieren, da ist alles super. Nur wenn besagte Landschaftsaufnahmen ins Spiel kommen, dann gilt es abzublenden. Woran liegt das? Ich dachte immer, dass der Schärfebereich bei entfernten Objekten irgendwann unendlich wird. So könnte ich auch in lichtarmen Situationen genügend Licht einfangen, ohne ein Stativ nutzen zu müssen. Ähnliches Phänomen beobachte ich auch mit meinem Canon 35mm 1.4L. Ich habe nur folgende drei Erklärungen. Erstens, die Kamera kann weit entfernte Objektive bei so viel Licht nicht anfokussieren. Da sagen wir mal, das ist Quatsch, ne? Also am Fokus liegt das nicht.
Ansonsten ist die Kamera kaputt.
Ja, also am Fokus liegt es nicht. Das kannst du ansonsten ja sehr leicht prüfen, wenn du bei der Mark II hast du ja ein Live-View, dann kannst du ja mal manuell fokussieren. Zweitens, die Abbildungsleistung der Kamera ist kleiner als die der Objektive. Das halte ich auch für Quatsch, weil wenn das so wäre, dann würde es bei 3 Meter Entfernung genauso unscharf sein. Und Punkt 3 oder Möglichkeit 3, die Abbildungsleistung der Objektive ist kleiner als die der Kamera. Das ist ja eigentlich auch Blödsinn, weil auch dann würde es ja bei jeder Entfernung das wahrscheinlich dasselbe Problem sein. Irgendwo mache ich bestimmt einen Denkfehler, schreibt er. Kennt ihr des Rätsels Lösung? Darauf freue ich mich. Gruß aus dem schönen Potsdam, Matthias.
Also Abbildungsleistung von Objektiven entfernungsabhängig ist ein Ding. Das gibt's tatsächlich. Mhm. Also je nachdem, wo du hinfokussierst, hat dein Objektiv eine andere Abbildungsleistung. Das ist schon mal so ein Ding, was man auch nachvollziehen kann, wenn man sich mal so ein 50er 1.8 nimmt und das mal auf einen Meter fokussiert und dann auf, nehmt euch mal so eine Tafel, Testtafel, Meter, 2 Meter, 5 Meter, 10 Meter und dann ist das 50 1.8 irgendwo am schärfsten bei, ich glaube, was habe ich mal gelesen, irgendwo bei 9 Meter. Nee, bei 5 Meter und Blende 9 oder sowas. Also da gibt's so Kombis, ne, so Sweet Spots, wo das tatsächlich besser wird und schlechter wird. Aber also ich behaupte jetzt mal, das ist das Objektiv und das ist nicht unnormal. Ich erinnere mich an mein 50-1.4, was ich mir mal gekauft habe von Canon. Das war erstmal so, hey, cool, ich habe jetzt 50-1.4 und ich habe halt ganz wenig bei, habe eigentlich fast nur bei 1.4 fotografiert, bis ich irgendwann mal angefangen habe, ein bisschen abzublenden und dann festgestellt habe, diese Detailschärfe im Bild nimmt drastisch zu, wenn ich von dem 1.4 mal auf 2.022 gehe. Mhm. Und das war eine sehr, sehr deutliche Geschichte. Und dann dachte ich, wie gesagt, das ist schon einige Jahre her, dann dachte ich, boah, das Ding ist kaputt. Und dann bin ich mal online gegangen. Und dann habe ich mal geguckt und du hast nur Leute gefunden, die geschimpft haben. Weil sie dachten, dass sie mit diesem Objektiv bei Offenblende super klasse gleich scharfe Bilder bekommen wie bei irgendwie einer halben Blende kleiner oder so. Und das ist halt nicht der Fall. Und das war bei diesem Objektiv nicht so. Und ich sag jetzt mal, das ist wahrscheinlich bei dem Sigma 24-1.4 auch nicht so. Dass das bei jeder Entfernung bei Offenblende knackenscharf ist. Die meisten großblendigen Objektive sind auch nicht wirklich gemacht dafür, bei dieser großen Blende zu arbeiten, sondern beim bisschen abgeblendet zu arbeiten.
Ja, der Rest ist immer so ein bisschen Puffer halt. Ich kann das für verschiedene Objektive ähnlich nachvollziehen. Und zwar hatte ich als ich jetzt auf Olympus umsteigen wollte, jetzt inzwischen schon vor einiger Zeit, da habe ich auch von Olympus die Objektive getestet und zwar ein 45-1.8 und ich glaube ein 25-1.8 und habe mich dann immer gewundert, dass die Leute so begeistert sind von der brillanten Abbildungsleistung. Weil ich war von der Abbildungsleistung bei Offenblende bei 1.8 eigentlich gar nicht so wahnsinnig überzeugt. Der Unterschied wird gewesen sein, dass ich eben auf große Distanz fotografiert hatte. Ich hatte zu der Zeit viel so Landschaften und ja, Architektur ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber Gebäude, die zwischen Bäumen stehen, also Kirchen oder Pavillons und sowas fotografiert. Alles ein bisschen weiter weg. Und das mit der Offenblende, das war gar nicht so super mit den Objektiven. Also das sind jetzt keine schlechten Fotos, die kannst du ausdrucken, an die Wand hängen, alles ist gut. Aber wenn du Pixelpiepen gehst und zoomst dran, dann sind die flau.
Aber Schärfe, muss man ja immer dazu sagen, ist ja jetzt nicht nur eine Funktion des Objektivs, sondern ist auch eine Funktion des Ausgabeformats und des Betrachtungsabstandes. Absolut. Und der Qualität deiner Augen. Ne? Wenn du 70 bist, dann hast du eine andere Schärfe beim Sehen, als wenn du 20 bist.
Aber wenn du jetzt wirklich auf absolute Pixelschärfe halt runtergehst auf den Lokalkontrast, dann waren die bei Offenblende, die Fotos, flau. Das fällt dir bei den Aufnahmen, die näher dran sind, so bei Porträts oder Produktfotos und sowas, fällt das nicht weiter auf, weil die ganzen Details ja auch viel größer abgebildet werden. Das heißt, du hast viel mehr Information von dem eigentlichen Motiv, so dass das nicht mehr wirklich auffällt. Und da haben die gut funktioniert. Und wenn ich die aber ein bisschen abgeblendet habe, und das ist tatsächlich so um diesen Bereich Blende 2, Blende 2.2, so Blende 2.8, dann sind die richtig knackig geworden. Und ich habe mich ja damals dafür entschieden, weil ich ein bisschen Flexibilität brauchte und auf den Pferdeweiten auch immer ein bisschen mehr Brennweite. Ich habe mir dieses 40 bis 150 pro Objektiv von Olympus gegönnt. Das gab es damals in so einem sparsamen, in Anführungszeichen, Paket mit dem, mit diesem Brennweitenverlängerer, mit diesem 1,4 Dings da noch. Und ich arbeite fast immer offenblendig, und offenblendig heißt 2,8 bei diesem Objektiv. Und das funktioniert super bei Porträts und so bei normalen Distanzen, so auch wenn die Pferde so, ich sag mal, in mittlerer Distanz sind. Wenn ich aber tatsächlich in diesem Bereich unendlich, also wirklich weite Entfernung gehe oder Bäume zum Beispiel, habe ich jetzt gerade wieder fotografiert, so am Waldrand, wirklich aus großer Distanz, weil ich wollte die Wolken haben, die Lichtstimmung, das Ganze so ein bisschen um Text draufzusetzen. Ein super Bild, aber wenn du da ranzoomst, dann denkst du, irgendwas stimmt mit dem Objektiv nicht, das ist doch nicht scharf. Aber das ist halt offenblendig auf große Distanz. Das scheinen nicht alle Objektive dafür gemacht zu sein. Blendest du das ein bisschen ab? Geht es?
Kann jetzt natürlich sein, dass das Sigma 24 vielleicht ein bisschen besser sein kann, aber dass es jetzt an der Serienstreuung liegt.
Bei den Art-Objektiven.
Bei den Art eigentlich wahrscheinlich nicht, aber man weiß es nicht genau. Das kannst du natürlich sagen, ja, ich schick's zurück und lass mir ein neues kommen und das machst du jetzt noch dreimal und dann kriegst du bei den Händlern nie wieder was. Aber ich sag mal, so rein gefühlt, obwohl ich jetzt das Sigma 24-1.4 nicht kenne und auch kein Beispielbild gesehen habe, ich würde jetzt einfach mal behaupten, das ist normal und das ist nichts Besonderes, was du da erlebst.
Mhm. Tja. Ja, also jetzt ohne konkretes Beispielbild ist es eh schwer, also
es
zu beurteilen.
Er schreibt ja ein ähnliches Phänomen, beobachtet er auch mit einem Canon 35-1.4L.
Ja,
und mit dem Canon 50-1.4 wirst du das genauso beobachten. Und ich kenne nicht viele, also es gibt ganz wenige Objektive, die ich kenne, die helle Objektive, die ich kenne, die bei Offenblende richtig gut performen. Dafür sind die einfach nicht gebaut.
Und also wenn ich normalerweise Landschaftsaufnahmen mache, dann bin ich sowieso bei einer geschlosseneren Blende. Dann rede ich eher so von Blende 8.
Ja.
Einfach um die Tiefe dann auch zu haben und da nicht. Weil das ist blöd. Du bist auf unendlich oder auf sehr weit entfernt fokussiert. Du hast eigentlich eine sehr hohe Schärfentiefe. Das ist schön. Aber wenn dann gerade irgendwie ein Baum, der dann doch, weiß ich nicht, 30 Meter näher dran ist, plötzlich doch so leicht unscharf ist, weil er eben gerade eben da rausfällt, sieht es eben auch kacke aus.
Naja, also, und selbst dann ist halt wirklich die Frage, wie wird es nachher ausgegeben? Wenn du das nachher 2 auf 3 Meter an die Wand irgendwie kleben möchtest, dann hast du ein Problem. Aber wenn du es in normalen Größen anschaust, speziell online irgendwo, pfeif auf die Schärfe, das ist alles nachher weg. Die Schärfen, die Unschärfen verlieren sich dann eh total. Oder schieß halt nicht bei Blende 1.4. Landschaft bei 1.4, macht man nicht.
Ja, und wenn so wenig Licht bei der Landschaft da ist, dass man 1.4 braucht, dann vielleicht mal zu einer anderen Uhrzeit wiederkommen. Auch wenn es jetzt blöd klingt, aber was ist denn dann noch zu sehen? Also, ja. Lieber ein ISO hoch und ein bisschen abblenden. Du hast noch einen Videotipp.
Ja, den nur ganz kurz. Das ist, weiß gar nicht, von wann das ist. Da geht's um Japan und um die Geschichte der japanischen Kameraindustrie. Also von der kompakten Point-and-Shoot bis zur High-End-Spiegelreflex nach dem Zweiten Weltkrieg und wie das alles sich da entwickelt hat. Wie die japanische Fotoindustrie sich so entwickelt hat und wie die überhaupt dann quasi von Europa übernommen hat. Es war ja früher tatsächlich so, dass die Fotoindustrie in Deutschland war. Also Leica war einfach mal riesengroß und ganz wichtig. Und irgendwann haben die Japaner dann halt den Shutter, den Verschluss aus dem Objektiv rausgenommen und in die Kamera reingesteckt und damit enorm Geld gespart. Und die Europäer, die konnten das erstmal nicht, haben es einfach irgendwie nicht hinbekommen. Oder haben gedacht, das wäre eh ein Scheiß, weil das so ein Zentralverschluss ist natürlich viel besser. Und sind dann irgendwann einfach so aus dem Rennen gefallen und konnten dann nicht mehr mithalten. Und deshalb hat Nikon und Canon und die anderen haben den Markt übernommen. So ungefähr. Das ist die kurze Version davon. In dem Video ist es so ein bisschen ausführlicher erklärt, was da passiert ist und wie sich das Ganze so bewegt hat aus Sicht der Japaner. Das fand ich sehr schön.
Ja, aus der anderen
Sicht. Eine kleine Geschichtsstunde.
Sehr schön. Ja, und dann hat uns, ich habe jetzt leider keinen Klarnamen, Shedia, Schiedier.
Genau, was hat's mit Arnold auf sich?
Geschrieben, eine E-Mail geschickt mit dem Titel ein optimales Reiseobjektiv für Arnold Schwarzenegger. Und da dachte ich, was kommt denn jetzt? Ja, und da gibt's einen Link nach Österreich zu krone.at. Es gibt einen Sammler namens Jim Hadley. Und der verkauft jetzt ein Exemplar aus seiner Sammlung, nämlich ein 1000 mm Objektiv, was eine Offenblende 4.5 hat.
Was?
1000 mm 4.5, das ist interessant. Hell. Ich habe ja auch ein 1000 mm Spiegelobjektiv, das hat aber eine Blende 11, also eigentlich 10, aber tatsächlich halt eigentlich nur 11 wegen des Lochs in der Mitte. 4.5, das wäre schon sehr verlockend. Ne? Da denke ich, ah, da spitze ich doch mal meine Äuglein. War natürlich schon klar, dass das nichts wird, weil man kann sich
auf eBay mitbieten.
Man kann sich ja vorstellen, was das für ein Trumm sein muss. Ja,
dieses, ich sag dir, was für ein Trumm das ist. Ich habe hier die Maße vorliegen.
Ja, pass auf, dieses Objektiv wurde gebaut und zwar 1964 ist das für die NASA gebaut worden. Die NASA wollte nämlich damals die Raketenstarts aus sicherer Distanz beobachten, was man ja auch irgendwie verstehen kann. Da brauchten sie halt was mit einer langen Brennweite, was aber eben auch gut auflöst. Naja, und rausgekommen ist ein Objektiv, das 32 Kilogramm schwer ist.
Oh, das ist so ein Schnäppchen, ne?
So viel zum Mal schon.
Muss halt ein paar Mal in die Muckibude.
Zum Reiseobjektiv. Es hat einen Durchmesser von 25 Zentimetern. Das klingt jetzt nicht viel, aber wenn man sich mal so einen Suppenteller vorstellt.
Ja, Pizza mit 25 Zentimeter Durchmesser ist fast schon Normalmaß für eine Pizza.
Hast du noch die Länge von dem Ding? Das ist so über einen Meter lang. Ne?
1,20 Meter lang.
Ja, 1,20 lang. Also nichts mit Spiegelteleskop. Das Ding ist ein reinrassiges Objektiv. Ja, und der Witz an dem Ding ist, dass es einen selbstgebastelten EF-Adapter dafür gibt. Das heißt, man kann dieses Objektiv an eine Canon-Kamera anschließen und dort eben benutzen. Und Jim Hadley hat das auch gemacht. Ich weiß nicht, ob er auch selbst den Adapter gebastelt hat. Er sagt, bis 7 Meilen hätte es eine exzellente Abbildung. Danach würden die thermischen Verzerrungen zu stark werden. Also sprich, du hast so viel
Atmosphäre dann.
Du hast so viel Atmosphäre zwischen dir und dem Motiv, dass es einfach zu sehr wabert.
Aber also das wäre was für Matthias, ne? Wenn das bis 7 Meilen noch scharf ist,
dann. Das wäre was für Matthias, ja. Offenblendig bis 7 Meilen. Kein Problem.
Offenblendig hat er nicht geschrieben, ne? Das weiß ich jetzt
das
nicht.
Das wissen wir. Ich weiß nicht, ob das überhaupt eine Blende hat oder ob das immer bei 4.5 arbeitet.
Doch, meinst du? Hier sind Bilder, lass mal schauen. Der hat hier.
Aber es ist ja ein klassisches Objektiv, da wird hinten schon eine Blende irgendwo drin stecken, denke ich mal.
Also es ist auf jeden Fall zwischen Kamera und dem Objektiv ist nochmal so ein Handring drumrum, so ein massiver Stahlring, an dem man das Ding dann festhalten das und bewegen Hammer, kann, weil das natürlich auch auf einem speziellen Stativ stehen muss, bei dem Gewicht.
Ja, und sie schreiben auch, dass du zwei bis drei Personen genau brauchst, um das Ding vernünftig zu bedienen. So. Ja, das. Also preislich erwartet man etwas um $50,000, wenn ich das gelesen habe. Das ist so die Klasse. Was sicherlich für so ein Sammlerstück, da wird es ja nicht so viele von geben, wenn das mal nicht sogar das Einzige ist, was noch da ist. Ja, so für so einen Sammler ist das ein okayer Preis wahrscheinlich.
Tja, starkes 50.000 Teil. Wird erwartet.
Und der Witz ist halt, du kannst es an moderne Kameras eben anschließen. Das kannst es benutzen. Das ist, ich finde das total
also faszinierend. Also wer mitbieten möchte, im Herbst soll die Auktion starten und von einer spezialisierten Firma namens RR Auction, also RR Auktion, durchgeführt werden. Könnt ihr mal hier, wenn ihr wollt.
Und sollte jemand zu einem unserer Workshops kommen und sagt, ich möchte mal mit 1000 mm arbeiten, dann möge er mich vorher rechtzeitig anschreiben, dann bringe ich meine Russentonne mal mit. Die hat einen Canon-Mount.
Kannst du direkt gegen das Ding antreten lassen.
Ich habe ja auch einen Adapter für die Olympus. Das heißt, das ist ein Bildwinkel von 2000 mm dann. Wenn man dann noch einen Zweifachkonverter von Canon dazwischen schneidet, hat man einen Bildwinkel von 4000 mm. Das müsste ich eigentlich mal machen.
Dann na gut. Ich meine, ich sag mal, alles ab 1000 läuft ja schon irgendwie unter Teleskop, nicht wahr? Da kannst du auch gleich ein Teleskop kaufen.
Das ist ein Teleskop.
Ja.
Ich habe ein Teleskop hier stehen, weißt du ja, ne? Da in dem Zimmer, wo du immer übernachtest, ja, da steht ja ein Teleskop drin, das hat 800 mm.
Ja.
Das hat weniger als die Russentonne. Das ist schon stark.
Ach ja.
Ja, also.
Der Jörg hat uns geschrieben. Reden wir mal kurz über den Jörg. Hallo, ihr zwei. Moment, ich muss ja noch was verlinken. Das gehört nämlich hier dazu. Hallo ihr zwei. Seit über 14 Jahren bin ich ohne große Schwierigkeiten in Drogerien an den Regalen mit den Kleinbildfilmen vorbeigegangen. Und heute? Dies. Siehe Anlage Aquafoto APX 400. Ich bin beim Rossmann tatsächlich stehen geblieben und habe mir einen einzigen Schwarz-Weiß-Film gekauft, den der vorhanden einzigen. War. Den einzigen.
Da war noch einer.
Meine Frau wird mich eh für verrückt erklären. Warum habe ich das getan? Keine Ahnung. Ich lese das mal in so ein bisschen einen pumpigen Ton vor, weil ich glaube, das passt so. Keine Ahnung. Ich kann mir das nur über eine immer wieder wiederkehrende Berieselung zum Thema Analogfotografie auf Happy Shooting erklären. Er hat den übrigens mit vielen Smileys gespickt. Wie geht es nun weiter? Ich könnte den Film in die noch im Schrank liegende analoge Kompaktkamera Pentax Zoom 90 WR packen und einmal schauen, was ich aus den 36 Bildern im Vergleich zu meiner OMD herausbekomme. Ich könnte mich allerdings auch auf dem Gebrauchtmarkt nach einer gebrauchten analogen Spiegelreflex umschauen, nur welche und worauf achten. Und dann ins Entwicklungslabor oder gar auf ein Entwicklerset sparen und selber entwickeln, das Buch von Moni und Chris kaufen? Fragen über Fragen, da er ja eindeutig die Schuld daran tragt, siehe oben, erwarte ich auch einen guten Rat von euch. Ich bin gespannt. Trotz meiner Schuldzuweisung, vielen Dank für die vielen Stunden mit euren tollen Podcast. Macht weiter so. 3:1 Happy Shooting. Liebe Grüße, Jörg.
Darf ich mal mit einem Rat anfangen?
Fang doch mal.
Weil ich kann mich noch an meine Zeit erinnern, die noch nicht so lange her ist, wo ich Ähnliches durchlebt habe. Und ich habe auch einen Schwarz-Weiß-Film gekauft. Das war auch in einem Rossmann übrigens. Allerdings hatte ich nicht so viel Glück, einen echten Schwarz-Weiß-Film zu finden. Das heißt, ich habe einen Schwarz-Weiß-Film gefunden, der aber eigentlich ein verkappter Farbfilm ist, der also im C41 entwickelt wird.
Den Fehler machen viele.
Ne? Ja, was heißt Fehler? Es war einfach kein anderer da und ich wollte schwarz-weiße Bilder haben.
Das ist klar.
Also es blieb mir ja nichts anderes übrig.
Also erster Tipp an der Stelle, online bestellen.
Ja, definitiv. Also das würde ich aus heutiger Sicht auch sagen. Aber in diesem Fall, der APX 400 ist ein echter Schwarz-Weiß-Film meines Wissens. Also alles gut, den kann man auch leicht selbst entwickeln. So, und jetzt kommt's. Ich habe mir damals diesen Film gekauft, weil ich die Kamera vorher hatte. Und zwar war das ein Geschenk eines Hörers. Das ist eine 25mm Kamera in so einem zweiäugigen Schachtsucher-Look. Und zwar eine zum selber bauen. Das ist die Somicon. Wir verlinken da mal den Blogbeitrag von mir, den ich damals dazu geschrieben habe. Und natürlich kannst du jetzt zu eBay gehen und kannst dir eine analoge Spiegelreflex holen. Und ich würde dir auch raten, das früher oder später mal zu tun, wenn du keine mehr hast. Das ist halt ein Vorteil, den ich habe. Wir haben die alten Kameras noch von früher. Aber sich selbst diese Kamera zu bauen, das ist wieder, das hat so ein bisschen was von diesem Experiment mit der Boxkamera, was wir hatten auf dem Workshop. Du baust dir in diesem Fall wirklich dein Werkzeug selber und das ist gar nicht schwer und du verstehst dann wirklich, wie das da drinnen funktioniert und es ist ein purer Quell der Freude, da diesen Film dann reinzulegen, den zu belichten und hinterher die Ergebnisse daraus zu ziehen. Und da du jetzt ja einen reinrassigen Schwarz-Weiß-Film dir geholt hast, könntest du es eigentlich wagen, das Experiment leicht durchzuziehen und dir ein bisschen Entwickler und Fixierer zu besorgen mit einer entsprechenden Entwicklerdose. Das ist halt zwar erstmal Startkapital, was man in die Hand nimmt. Wenn du da gleich eine etwas größere Rolle dir nimmst, dann passt da hinterher eben auch mal ein oder zwei Rollen vom Mittelformatfilm mit rein, vom Rollfilm. Da wirst du nämlich sicherlich landen, wenn dich das anfixt.
Das kann passieren.
So ist es bei mir gewesen. Und das Buch von Moni und Chris ist mit Sicherheit hilfreich, um da den Einstieg zu finden in die Tipps und Tricks der Entwicklung und so weiter.
Also du lernst da, also jetzt mal kurze Eigenwerbung, du lernst da nicht nur, wie du selbst entwickelst, was es für Filme gibt, worauf du achten musst, sondern du kriegst auch Einkaufstipps für Kameras und solche Geschichten, weil gebrauchte Kameras ist immer ein bisschen schwierig. Ich verlinke jetzt auch mal in den Shownotes entsprechende Shops, Online-Shops, also Foto Impact, Spürsinn, Marco und Lomographie, da gibt es sicher noch ein paar mehr, wo man tatsächlich dann auch mal, wenn man nicht gerade beim Rossmann irgendwie den falschen Film findet, kann man tatsächlich da auch mal einzelne Filme sich einfach online kommen lassen. Ja, aber du bist ja schon auf dem richtigen Weg. Ne? Angefixt sein ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Es gibt auch ganz viel Material auf YouTube, Tipps und Tricks, wie das geht. Das selber entwickeln ist jetzt auch erstmal, ja, das erschreckt einen schon, weil so ein Entwicklungsset mit Dunkelsack und so weiter, da legst du dann schon mal irgendwie 50 Euro für hin. Na, nicht ganz, aber vergleich das mal mit den Kosten für eine neue digitale Spiegelreflex.
Ja.
Also du hast halt...
Die Flüssigkeit hält lange.
Genau, du kannst auch günstige Entwickler kaufen, die ewig halten. Du hast tatsächlich so eine initiale Investition, die aber, also um komplett jetzt mal analog anzufangen und hinterher Filme entwickeln zu können, bist du mit Kamera und Chemie und Entwicklersack und Entwicklerdose und so weiter, bist du und dem ganzen Zeug bist du unter 100 Euro, ganz locker. Und hast dann aber auch schon irgendwie 10, 20 Filme mit drin, die du dann einfach mal in Ruhe belichten und dann auch entwickeln kannst. Also man kann das machen, aber man kann das Zeug auch online oder man kann das Zeug auch im DM-Markt abgeben und man kriegt auch noch einen Schwarz-Weiß-Film im Labor entwickelt. Der wird dann zwar irgendwie in der Standardsuppe entwickelt, aber es ist besser als nichts. Also das man kriegt okay. Das schon gemacht erstmal. Man muss dann nicht jetzt gleich irgendwie anfangen. Und wenn es einen dann tatsächlich richtig packt, ja, dann kann man sich auch mal irgendwo vielleicht Hüstel-Workshop rauslassen oder so.
Immer eine gute Idee. Und die Geschichte mit der Standardentwicklung im Labor ist jetzt eigentlich kein Argument, weil wenn du selbst entwickelst, dann wirst du bei deiner ersten Entwicklung zu Hause auch keine Experimente machen, sondern wirst das auch mit Standardmengen und so weiter
Zeiten durchgehen. Nach Rezept und so weiter.
Ja, also insofern. Hätte ich halt damals beim Rossmann einen echten Schwarz-Weiß-Film bekommen, dann wäre die Wahrscheinlichkeit sehr groß gewesen, dass ich das auch dann gleich im ersten Schritt selbst entwickelt hätte. Da ich das nicht machen konnte, weil ich jetzt mich an den C41-Prozess zu Hause nicht ranwagen wollte.
Das ist auch ein bisschen aufwendig.
Ja, da habe ich das Ganze dann abgegeben. Wenn du auf meinem Blog einfach mal nach analog suchst oder da den Beitrag verlinkst, da sind ja dann unten die Stichworte verklickt, einfach mal auf analog draufklicken, dann findest du auch Beiträge, warum ich mich nicht so gefreut habe, den Film abzugeben und dann immer wieder in die Stadt zu rennen und zu fragen, ob der Film fertig ist. Und
selber machen geht schneller.
Ja, definitiv.
Und man weiß, was man kriegt.
Absolut, ja.
Ja.
Ja, also Jörg, auf jeden Fall, das ist eine super Idee. Kannst du uns mal auf dem Laufenden halten, wie du verblieben bist, ob du dir jetzt eine Spiegelreflexkamera rausgelassen hast oder ob du dann doch dir eine Summicon oder eine andere Selbstbaukamera gesucht hast. Ja, halt uns mal auf dem Laufenden. Ist bestimmt mal spannend.
Was hat's mit dem Fotografieren bei wenig Luft aus sich?
Bei wenig Luft? Ja.
Naja, 30 Kilometer Höhe, da gibt's keine Luft mehr.
Der Jörg oder war das nicht. Übrigens mehr. Also ich glaube ich gerade Markus, ich war in der Zeile verrutscht. Also Jörg, halt du uns bitte auf dem Laufenden. So, und der Markus hat uns eine Frage geschickt. Der sagte mich, moin, ich habe mal eine etwas andere Technikfrage. Für ein Schulprojekt planen wir einen Ballon mit einer Kamera bis in 30 Kilometer Höhe steigen zu lassen. Der gesamte Flug dauert etwa 2 Stunden und soll gefilmt werden. Könnt ihr mir eine vielleicht gebrauchte Kamera empfehlen, die eine akzeptable Auflösung und ausreichend Strom und Speicher für diese Zeit bietet? Da das Budget begrenzt ist, sollte die Kamera 50 Euro, vielleicht eBay, nicht übersteigen. Gruß Markus. PS, sehr toller Podcast. Das Intro finde ich aber schlimm.
Ja, das ist gut, dass andere das mögen. Ja. Also, das sieht man immer wieder auf YouTube, solche Projekte, dass jemand einen Ballon, so einen Wetterballon nimmt, dann unten irgendwie eine Kamera dranhängt und die dann steigen lässt und dann entsprechend fotografiert. Mhm. Ja.
Darf ich ganz kurz, weil du hast ja schon Erfahrung oder hast solche Dinger schon gesehen, solche Projekte? Ich
habe solche Projekte einfach mal so auf YouTube mir angeguckt.
Ich sag mal kurz, was mir als erstes so in den Bauch geschossen ist, als ich das gehört habe. Ich dachte mir, da steigt ein Ballon in bis zu 30 Kilometer Höhe und kommt dann irgendwie wieder runter. Wenn das 2 Stunden dauert, fände ich es persönlich jetzt eigentlich nicht zielführend, eine Kamera 2 Stunden lang Video aufzeichnen zu lassen.
Das geht nicht.
Das heißt, wird
schwierig.
Ja, selbst wenn, ich meine, was siehst du da? Ab einer gewissen Höhe siehst du ja keine Änderung mehr im Bild. Also das ist ja Quatsch.
Nein.
Das stimmt nicht. Deswegen, pass auf, kannst du ja gleich erklären. Das ist, was mir erstmal so in den Kopf gekommen war, weil da denke ich mir, da sieht man dann wahrscheinlich erstmal 10 Minuten keinen Unterschied mehr. Deswegen hätte ich jetzt eher so an Zeitraffer gedacht an dieser Stelle, dass man, was weiß ich, alle Sekunde ein Bild macht oder so.
Also, sowas habe ich selber noch nicht gemacht, aber mir durchaus schon ein paar Mal angeguckt, auch was technisch dahinter steckt. Ich glaube, mit 50 Euro wird es schwierig. Muss ich jetzt erstmal dazu sagen. Also, was dann üblicherweise ist, du hast eben so einen Ballon, der wird dann mit, was ist es, Helium gefüllt wahrscheinlich. Und zwar so, dass er gerade noch unten die Kamera tragen kann und der steigt dann immer höher, dehnt sich aus, der ist aus einem sehr flexiblen Latexmaterial gemacht und dehnt sich aus und irgendwann so in 30 Kilometer Höhe platzt der dann. Und dann fällt das Ding zu Boden. Also brauchst du auf jeden Fall schon mal eine Kamera, die wahrscheinlich in einem irgendwie gearteten, weichen, sturzmindernden Behältnis ist. Also da habe ich oft gesehen, dass Leute irgendwelche Styropor-Schachteln verwendet haben, die dann auch da in der Höhe das Einfrieren ein bisschen mindern, weil das ist ja das nächste Problem. Da oben ist es so kalt und teilweise kommst du dadurch ziemlich viel Feuchtigkeit durch, dass dir dann einfach dein Objektiv irgendwie vorne zufriert. Das ist dann auch nicht so toll. Das nächste ist, du brauchst natürlich eine Kamera, die filmen kann. Das mit dem Filmen finde ich ganz ganz spannend, weil klar bist du, dass sie dir hinterher nicht 2 Stunden lang angucken, aber du siehst schon so dann so Geschichten wie, naja, je höher du bist, desto mehr siehst du die Erdkrümmung. Ich glaube, so ab 11-12 Kilometer sieht man die Erdkrümmung mit dem bloßen Auge. Und die wird man auf jeden Fall dann von da oben sehen. Es sei denn, man nimmt sich irgendwie so eine GoPro, die mit einem Fischei daherkommt, dann hast du...
Da ist die Krümmung schon bei 10 Metern da.
Genau. Aber nee, die echte Erdkrümmung ist tatsächlich so mit bloßem Auge nicht sichtbar unter irgendwie 10, 12 Kilometern, glaube ich. Dann hast du aber so Geschichten wie natürlich, das wird da oben durch verschiedene Luftschichten gehen und da gibt's Winde, die in verschiedene Richtungen gehen und dann dreht sich das und wenn das Ding mal platzt, dann fällt das runter und das sorgt dann schon für interessante Bilder, die dann auf Video besser aufgehoben sind als nur mit Standbildern, auf jeden Fall. Und 2 Stunden Film, naja, muss halt entsprechend große Karte drin sein. Du brauchst eine Stromversorgung, die lange durchhält, auch bei Kälte durchhält. Das heißt, du kannst jetzt nicht einfach die Kamera mit einer Batterie füttern und fertig, sondern die ganzen Projekte, die ich da gesehen habe, hatten externe Batterien dazu gebaut. Ich meine, du musst halt die Kamera entsprechend sezieren und aufmachen und entsprechende externe Akkus reinlöten, die auch wieder vor Kälte geschützt werden müssen, weil da oben kann es dann schon sehr, sehr kalt sein. Das mögen die nicht. Möglicherweise, also da habe ich unterschiedliche Sachen gesehen, Video habe ich gesehen, ich habe aber auch tatsächlich so Zeitraffergeschichten gesehen mit vielen Einzelbildern. Das kann dann entweder die Kamera oder man baut das Ganze über so, ja, so ein Mikrocontroller, Arduino oder sowas, baut man sich halt so ein Intervallometer, was ja, dann knackt man oben den Knopf, nimmt sich die 2 Kabel zum Auslösen und lötet die da dran und lässt das Ding dann alle paar Sekunden irgendwie klicken. Aber auch das muss natürlich gemacht werden.
Das nächste große Problem. Da gibt's aber für Intervallometer, da gibt's schon fertige kleine Schaltungen.
Kann durchaus sein.
Also einfach mal nach Intervallometer oder Zeitraffer gucken. Da gibt's so kleine Geräte, die stellst du einmal ein und programmierst du, die laufen mit einer Knopfzelle oder sowas und schließen dann 2 Kontakte kurz.
Sebastian sagt gerade im Chat noch, die Xiaomi Yi, das ist auch, die habe ich auch hier gerade vor mir liegen, diese, die ich im Klostergeister-Workshop dabei hatte, diese grüne kleine Action-Cam, das ist tatsächlich so ein GoPro-Verschnitt, die macht Full HD und sogar noch einen größeren Weitwinkel. Also das ist so eine Fisheye-Kamera.
Aber nur die, Video, oder?
Nee, die kann auch Einzelbilder. Die kannst du auch auf Zeitraffer stellen. Das geht schon. Okay. Also da ist man dann mit 60 Euro dabei. Aber noch mal ganz ohne den ganzen anderen Schotter drumrum. Also mit extra Akku und was weiß ich allem.
Ja.
Auch da müsste man dann irgendwie eine externe Batterie ranflanschen, weil die ist dann einfach zu klein, die Batterie, die hält nicht lange genug durch, speziell nicht bei den Temperaturen. Aber jetzt kommt noch das nächste Problem. Das Ding ist irgendwann 30 Kilometer hoch und dann kommt es irgendwann runter. Und zum einen mag man es nicht einfach einschlagen lassen, weil wenn sowas aus 30 Kilometer höher runterfällt, das hat dann irgendwann seine Terminal Velocity, also fällt halt mit der Geschwindigkeit, mit der es maximal fallen kann, bei Luftwiderstand und so weiter. Aber es ist trotzdem noch relativ schnell. Also man will eigentlich nicht, dass das in voller Geschwindigkeit auf den Boden dotzt oder irgendjemandem auf den Kopf fällt. Das heißt, man muss auch noch in irgendeiner Form was ranbauen, was vielleicht fallschirmartig ist und das einfach langsamer fallen lässt. da braucht man möglicherweise noch eine Vorrichtung, die das dann auslöst, wenn das Ding nicht mehr ganz hoch ist, weil das halt bei 30 Kilometer Höhe, wenn das fast ohne Luftwiderstand fällt, wird das richtig schnell. Und wenn du dann so einen Fallschirm aufmachst, dann kannst du möglicherweise ein Problem kriegen, wenn das später runtergebremst ist durch die Atmosphäre auf, keine Ahnung, wie schnell das ist, vielleicht noch 100 Kilometer pro Stunde, keine Ahnung. Kann ja mal jemand ausrechnen. Dann braucht man so einen Fallschirm. Das heißt, man braucht auch noch mal in irgendeiner Form eine Anlage, die den Fallschirm auslöst. Auch das lässt sich wieder über ein Barometer und irgendwie so einen Mikrocontroller regeln. Und dann muss man das Ding auch wiederfinden. Das wird das größte Problem. Und fast alle dieser Projektchen, die ich da gesehen habe, haben in irgendeiner Form hinterher noch so einen Peilsender mit drin gehabt. Also ein kleines Ding, was einfach ein paar Stunden lang piep, piep, piep macht, weil du siehst das in 30 Kilometer Höhe nicht und du musst, und das kann durch Windströmungen auch irgendwo anders hingetragen werden. Das heißt, du musst in irgendeiner Form was haben, was dir dann zeigt, wo das ist. Ich glaube, eine Gruppe hat tatsächlich ein altes iPhone reingetan.
Ich wollte gerade sagen, iPhone rein, Find My Friends oder so.
Oder Find My iPhone. Ja. Und wenn das noch in irgendeiner Form tut, also wenn es den Fall überlebt hat, man muss es halt extrem gut einpacken, und die Batterie noch tut, dann kann man durchaus möglicherweise dann das Ding noch orten. Aber selbst dann, wenn man es geortet hat, ist das ja nie auf einen Meter genau. Das heißt, dann liegt es irgendwo in der Wiese oder auf dem Feld und dann muss man es halt doch noch, oder im Wald oder so, und dann muss man es natürlich noch deutlicher orten. Also damit 50 Euro, glaube ich, kriegst das Ding vielleicht hoch, aber nicht, findest es nicht mehr, dann ist alles weg. Der David im Chat sagt, der Wetterballon kommt doch auch wieder langsam runter. Nee, kommt er nicht. Die platzen da oben. Die steigen so lange, bis das Material nicht mehr kann, und dann macht's Fump und dann hält die Sache. So ist das üblich. Tja. Also, vielleicht kann ja jemand, der hier zugehört hat und sowas mal gemacht hat, dem Markus weiterhelfen. Aber Markus, dir rate ich tatsächlich, schau dir doch bitte mal die entsprechenden Videos auf YouTube an. Da gibt es reihenweise Projekte, die tatsächlich auch Schulklassen so gemacht haben, die dann irgendwo ihr Schulmaskottchen auf ein Stück Holz gesetzt haben, eine Kamera davor und dann immer dieses Maskottchen im Blick, das dann irgendwie auf 30 Kilometer Höhe hochfliegt und dann wieder runterfällt. Mhm. Tja. Ist also so, man muss sich schon um ein paar Sachen Gedanken machen. Zumindest um das Wiederfinden und dafür zu sorgen, dass das Ding niemanden erschlägt.
Jetzt mal ohne die 50-Euro-Limit, mit Funk kann man da nicht was werden, oder? Dass man Live-Bilder kriegt?
Weil du 30 hast ja Kilometer Reichweite?
30 Kilometer, ja, du hast ja nichts im Weg, weißt du?
Du musst halt zwischendrin noch so ein paar WLAN-Repeater an den Himmel hängen.
Ich weiß es nicht, es sind ja keine Wände im Weg, deswegen hätte ich jetzt vielleicht gedacht. Aber wahrscheinlich reicht das nicht.
Ja, 30 Kilometer. Luftlinie auf der Erde, 30 Kilometer. Kriegst du gerade noch hin, so von Turm zu Turm.
Was sagen die normalen WLANs? Sie sagen immer 300 Meter im Freien. Ne?
Ja.
Das reicht dann
natürlich. Wenn überhaupt. Also das. Ja. Nee.
Caroline hat im Slack gerade was verlinkt. Das können wir vielleicht nochmal mitgeben. Studenten aus Osnabrück haben das mal gemacht. Sind 31 Kilometer
gestartet. Also richtig mit Wetter und so. Haben da aber auch Kameras.
Mit Kameras.
Ja, das wäre so eines dieser Projekte.
Das können wir ja mal verlinken.
Machen wir.
Ja. Und auch hier gilt, Markus, ich würde dann gern das Ergebnis sehen.
Ja, unbedingt. Also wenn da was rausgekommen ist, dann reden wir gerne drüber. Die haben übrigens hier in Osnabrück Video gedreht, man sieht's hier.
Was, Markus, was ihr auf jeden Fall tun solltet, schnappt euch irgendwie ein Smartphone oder eine Kamera eurer Wahl und auf alle Fälle das Making-of, so die Planung von das Ganze.
Und das Aufbau, Zusammenbauen, das
Zusammenbauen, Testen, den Start, was da soll es dranhängt. Das solltet ihr auf jeden Fall dokumentieren, denn selbst wenn euch nachher die Bilder vom Flug verloren gehen, das große Abenteuer ist ja das Ganze drumherum. Also das solltet ihr auf jeden Fall festhalten.
Ja, wir sind gespannt.
Auf jeden Fall. So, und bis dahin.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
machen wir mal ein bisschen Licht, ne? Denn die Folge wird ja auch unterstützt von enjoyyourcamera.com.
Und das ist jetzt eins meiner Lieblingsgadgets und deins auch.
Oh ja, und das ist endlich gekommen und ich sag dir gleich, wofür ich es gestern benutzt habe. Es geht um die Yongnuo Stableuchte.
Die hat auch also diese LED-Dauerleuchte mit verschiedenen Farben und Zeug.
YN360 heißt die, LED-Stableuchte. Und wir haben die jetzt auch schon auf ein paar Workshops mit dabei gehabt. Und das Ding ist ja mal erstaunlich. Also, das
Lichtschwert von Yongnuo.
Es ist quasi ein Lichtschwert. Es ist die günstige Variante von dem, wie heißt das andere Ding? Na, sag schnell.
Ja, Westcott Ice Light.
Das Ice Light, genau. Das Ice Light, was sich halt dadurch auszeichnet, dass es sehr, sehr diffus ist, das Licht, und man sieht die einzelnen LEDs nicht. Aber wenn es jetzt einfach darum geht, ein schönes Kantenlicht zu setzen oder ein schönes Streifenlicht zu machen, dann tut es dieser YN360 allemal zum Bruchteil des Preises.
Und mehr, weil das kann ja auch mehr.
Und das Ding kann eine ganze Menge. Du kannst ja nicht nur die Helligkeit regeln von dem Teil, du kannst auch die Lichtfarbe wechseln. Und das kannst du an dem Gerät machen, auf Knopfdruck. Da kannst du sagen, ich glaube, das eine sind, wie viel sind es? 5600 Kelvin, das andere 3200 Kelvin.
Also du hast 320 LEDs, 160 davon sind eben die kühlen und 160 sind die warmen.
Genau, und die kannst
du unabhängig voneinander mischen.
Ja. Unabhängig voneinander kann man die Helligkeit regeln. Kann also sagen, also ich will jetzt hier volle Kanne das bläuliche Licht haben und dann gebe ich noch ein bisschen was von dem warmen dazu. Ziemlich knifflig. Und da ist auch noch ein ganzer Satz an RGB-LEDs drin.
Nämlich 40 Stück.
40 Stück davon. Und die kann man nun auch noch unabhängig voneinander in ihrer Intensität regeln.
Also du kannst den Anteil Rot, Grün und Blau kannst du unabhängig voneinander einstellen.
Ja, und das kannst du alles entweder mit den Knöpfen an dem Gerät selber tun oder aber, das habe ich dann auch mal ausprobiert.
Jetzt kommt's.
Du schnappst dir die kostenlose App dafür. Ich glaube, die gibt's für Android und für iPhone. Ich habe sie auf dem iPhone ausprobiert. Das Ding verbindet sich über Bluetooth mit der App. Und dann hast du da zwei umschaltbare Oberflächen in der App. Auf der einen hast du halt die 320 LEDs, wo du halt die Farbtemperatur und der Intensität regeln kannst. Und auf dem zweiten Panel, da kannst du dann richtig Gas geben. Da kannst du auf so einem Farbrad kannst du dann auswählen, welche Farbe in welcher Helligkeit denn jetzt hier leuchten soll. Und das alles fernbedient, während du das Teil auf ein Stativ zum Beispiel schraubst, weil das auch ein Stativgewinde dran und das irgendwo hinstellst, dann kannst du aus der Distanz mit deinem Smartphone über Bluetooth das Licht da steuern.
Das ist auch cool, wenn du zum Beispiel mehrere hast. Stell dir vor, du hast jetzt irgendwie ein Licht von oben, von der Seite und so weiter und kannst dann eins davon oben einfach remote steuern. Ich weiß nicht, wie das mit mehreren Teilen geht, das müssten wir mal testen. Weil,
ja, soll gehen, haben wir jetzt noch nicht ausprobiert. Könnten wir beim nächsten Mal machen.
Du hast ja eins zum Testen da. Ich habe mir mein eigenes bestellt, weil ich bin ja hier der Dauerlichtfreak musste das unbedingt selber haben und habe mir das dann aus China kommen lassen. Ja,
endlich ist es gekommen. Her.
Das hat auch sehr lange gedauert, aber das kam dann schlussendlich. Und ja, die App ist ein bisschen basic, aber funktioniert.
Sie tut.
Du kannst damit das Ding bedienen, ja. Ja, es nimmt ganz normale NFP-Akkus, das sind also Standard, eigentlich mal von Sony entwickelte Akkus, aber da gibt es mittlerweile Nachbauten in allen Größen. Ja, und
günstig.
Die kriegt man mit Ladegerät für ein bisschen Geld, also sind nicht wirklich teuer. Da sind dann so Lithium-Ionen-Zellen drin. Und ja, damit lässt sich das Ding dann betreiben. Und es hat dann zusätzlich noch zu den verschiedenen Farbtemperaturen auch noch so einen Rotfilter, also einen Orange-Filter, den man vorne drauf stülpen kann, der dann mit Magneten festgehalten wird für Situationen, wo man dann ja vielleicht noch wärmer haben möchte.
Was ich übrigens sehr, sehr praktisch finde, ist, dass man diesen, ich nenne ihn jetzt mal CTO, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich ein gemessener CTO ist, aber er ist orange, dass diese Abdeckklappe, die man da vormacht, dass man die auf die Rückseite von dem Stab eben auch festklemmen kann.
Das sodass ist durchdacht, das Ding.
Man verlässt, also man vergisst sie nicht zu Hause oder weiß nicht, wo man sie hinschmeißen muss, sondern man macht sie immer an diesem Stab fest. Das Ding ist echt stark.
Und also am Wochenende,
gestern
ja?
Nee, du. Gestern war ich am Stall. Unser Pferdchen ist umgezogen, da waren wir am Stall und gestern kam die Hufpflegerin und war an den Pferden zugange. Und da waren drei Pferde, es war schon relativ spät abends und dann sah ich, ah, Moment, ich habe den Leuchtstab im Auto. Und da
hast du das als Arbeitslampe verwendet?
Habe ich ihn als Arbeitslampe verwendet.
Hat das auch vorne so einen Haken, wie diese Teile, die nee, man beim Auto verwendet?
Hat's nicht. Nee.
Kannst aber dran machen, oder?
Wahrscheinlich. Ja. Also sehr, zur Not mit Sugru, ne? Kein Problem, stimmt.
Ja, wenn ihr auch sowas kaufen wollt oder alles mögliche andere bei enjoycamera.com, geht mal dahin auf die Website und klickt euch eure Sachen und dann bekommt ihr noch 5% auf jede Bestellung mit dem Gutschein Happy Shooting 2016. Und wir sind mit Stolz, glaube ich, noch einer letzten Podcasts, die von Enjoy Camera unterstützt werden, die noch 5% anbieten. Also nutzt es, 5% auf jede Bestellung, Happy Shooting 2016. Und wir danken Ingo und der ganzen Truppe für die Unterstützung.
Habe ich übrigens auch genutzt, als ich den Akku für den Stab gekauft habe.
Ach so. Den Gutscheincode.
Klar.
So, lass uns mal in die Medien gucken. Wir haben Twitter. Gibt's da was auf Twitter? Nö.
Nö, da ist nichts Neues gekommen.
Ja, Twitter geht langsam so.
Geht in Slack über. Google Plus
ist... Aber im Slack gibt's HS-Fragen.
Genau, Google Plus hatten wir bei der letzten Aufnahme, die wir heute ja schon gemacht haben,
abgearbeitet. So, lass mal schauen. Ja, genau, im Slack geht's dann doch rund. Die Caroline hat geschrieben, hallo ihr zwei, wenn ihr Bilder an einem iMac bearbeitet, auf welche Helligkeitsstufe stellt ihr den und habt euch alle immer eingemessen? Nö, habe ich nicht, aber ich mach das... Also... Ich arbeite an einem iMac und ja, das Display lässt sich in weiten Bereichen in der Helligkeit ändern. Und ich hab schon lange aufgegeben, dieses, boah, mach mal hell, so hell es geht, weil das einfach nicht der Wahrheit entspricht, weil hinterher die Bilder zu dunkel rauskommen. Außerdem ist das Kontrastverhältnis zwischen dem Bildschirm und der Wand dahinter viel zu groß in dem Moment. Ich stelle tatsächlich den Bildschirm so gefühlt, also ich vergleiche dann den Rand von dem Bildschirm mit der Wand dahinter und stelle den ungefähr auf eine ähnliche Helligkeit, vielleicht ein bisschen heller, aber da ich ja viel auch unterwegs auf dem Laptop arbeite, ist das tatsächlich für mich der Standardgriff. Ich habe so einen Laptop auf dem Schoß, ich habe dahinter irgendwie einen Fußboden oder sonst was oder einen Tisch und ich stelle die Helligkeit so ein, dass das ungefähr dem Umgebungslicht entspricht und dann kann ich am besten arbeiten und dann kommen auch sehr gute Ergebnisse raus.
Also halt das, so, dass man nicht geblendet wird. Ne?
Das ist aber tatsächlich das Problem, dass viele Leute, ich sehe das übrigens auch bei Smartphones, dass ganz viele Leute die Dinger immer auf brutal hell haben. Und in dem Moment müssen deine Augen mit dermaßen viel Kontrast klarkommen, dass du gar nicht mehr, also gerade wenn du Lightroom zum Beispiel auf dem iPhone benutzt oder so, dass du gar nicht mehr, na, ich sag mal, beurteilen kannst, wie die Kontraste im Bild tatsächlich aussehen, weil deine Augen eh schon völlig überlastet sind. Also da bin ich tatsächlich bei der Fraktion, die immer relativ gemäßigt den Bildschirm einstellen. Das könnte man jetzt hier mit einem Messgerät und dann mit, da gibt es ja mit so Lichtsensor drin, die dann die Helligkeit regeln und so weiter. Ist mir alles zu doof, kriege ich von Hand besser hin. Aber ist tatsächlich eher so angepasst an die Umgebung. Das muss man ein bisschen üben und dann hat man es irgendwann raus und dann ist das so ein Standard-Handgriff. Genauso wie wenn ich jetzt irgendwo von drin nach draußen gehe und an der Kamera automatisch die ISO runterdrehe. Das mache ich auch ohne nachzudenken und genauso mache ich das auch mit der Helligkeit des Bildschirms.
Also ich habe hier gerade mal geguckt, mein iMac ist zu diesem Zeitpunkt eine Stufe über halb.
Ja, meiner ist gerade, weil ich sitze jetzt in einem relativ wenig beleuchteten Office, ist gerade bei ungefähr einem Drittel.
Ja.
Und der 5K iMac, der bläst schon. Also ich mache das mal auf voll hell. Oh, ich krieg Kopfweh. Nee,
ja, das halte ich auch nicht aus.
Dafür ist er echt auch nicht gemacht. Also bei praller Sonne gerne, aber.
Ja, das, genau. Wenn das hier sonnendurchflutet ist, dann kann ich das machen, aber sonst.
Gut, der Ralf hat eine Frage. Schon oder Ralf? Frage zu Augen. Immer wieder sehe ich Fotos, in denen die Augen erstens scharf und zweitens fast leuchtend zu sehen sind. Letztens habe ich eine Hochzeit fotografiert und dort war ein zweiter Fotograf dabei, der aus ähnlicher Perspektive Bilder gemacht hat. Auch da ist mir das bei den Profi-Ergebnissen wieder aufgefallen, auf die ich einen Blick werfen konnte. Bei mir leuchten die Augen nicht. Ich meine hier kein Spitzlicht. Ist es üblich, die Augen aufzuhellen und zu schärfen oder ist das etwas, wo eine Profikamera sich dann doch von einer Amateurkamera unterscheidet? Das ist, also... Ich finde es fast schon ein bisschen eine Seuche. Dieses ganz ganz reflexartige Greifen zu den Aufhellungstools und da werden die Augen retuschiert und da werden Fältchen weggemacht und da wird der gesamte Augenbereich heller gemacht. Aber tatsächlich schauen wir natürlich auch gerne auf Augen, wenn wir Bilder anschauen. Und da bist du relativ schnell dann dabei, die auch noch ein bisschen zu schärfen, weil die knacken dann besser und dann kann man besser die Augen anschauen und wir Menschen wollen Augen anschauen und dann hilft das, aber ich finde, viele übertreiben das.
Ja, also es ist tatsächlich üblich, bei der Bearbeitung, bei der Retusche, bei solchen Porträts die Augen etwas aufzuhellen. In der Regel, um eben fehlendes Licht in der Nachbearbeitung zu ersetzen.
Also das kann man aber machen, indem man gleich richtig das richtige Licht nimmt.
Ja, wenn du Zeit hast. Also wenn du eine Hochzeit fotografierst, wenn du Porträts aufwendig aufbaust, kannst du das machen. Dann kannst du natürlich entsprechend Blitz- oder Dauerlicht postieren und dann deine Models oder dein Paar eben so hinstellen. Wenn du jetzt eher eine Reportage machst und das Ganze eher geschehen lässt, ist das schon ein bisschen schwierig. Ich versuche in solchen Situationen schon immer ein bisschen drauf zu achten, dass ich die Leute so fotografiere, dass sie auch Licht im Gesicht haben, also dass da auch Licht hinfällt. Und manchmal hast du einfach Glück, dass so ein Lichtstrahl durch ein Fenster fällt und man den richtigen Augenblick erwischt. Dann braucht man da auch nichts mehr bearbeiten. Ansonsten ist es schon so, ich greife dann auch gerne mal dazu und mache dann die Iris ein bisschen heller vom Auge. Oder wenn wirklich sehr viel Schatten auf den Augen liegt und einfach die Kleidung, die Kleider oder die Umgebung es so wirken lassen, als ob dann bei den Augen nur so ein dunkles schwarzes Loch ist, dann hell ich da auch mal etwas auf. Ich versuche aber, das zu vermeiden, was Chris gerade gesagt hat, denn das ist so ein Trend, es zu übertreiben, einfach zu viel zu machen. Und dann hast du irgendwann schon so den Eindruck, dass die Augen von sich aus strahlen, als ob das Scheinwerfer wären. Das finde ich dann ein bisschen zu viel. Aber so einen kleinen Tuck aufhellen, das zieht halt die Aufmerksamkeit auf die Augen, lässt sie irgendwie ja strahlender, freundlicher erscheinen. Das ist durchaus ein üblicher Trick, den man da anwendet. Kannst du halt zum Beispiel sehen, guck dir mal die alten Star Trek-Folgen, Star Trek, die originale Serie an, mit Captain Kirk und so weiter. Da siehst du ganz oft Einstellungen, wo du nur so ein Kopfporträt hast, so ein Headshot quasi. Und dann ist richtig so ein Lichtbalken über die Augen gelegt.
Aber der ist dann da auch hingeleuchtet mit der Lampe.
Total, genau. Das ist völlig übertrieben. Das war aber eine Bildsprache. Und heutzutage, also in der Bildbearbeitung, kriegst du es natürlich subtiler hin, dass du nicht den Balken übers ganze Gesicht legst, sondern nur auf die Augen gehst und solche Späße. Ich würde es aber nicht übertreiben. Aber so einen kleinen Tuck kann das Bild schön frisch aussehen lassen.
Ja, wenn du es halt tatsächlich nicht ordentlich hinbekommen hast beim direkten Schießen. Manchmal geht's halt auch nicht.
Genau.
Caroline nochmal, noch eine nachgeschobene Frage. Habe einen belichteten Film gefunden. Wahrscheinlich liegt der schon seit 10 Jahren hier rum. Noch entwickeln lassen oder Müll?
Ach, doch, klar. Lass
doch mal entwickeln. Das würde ich einfach mal abgeben. Das ist ja nicht so teuer. Also das kommt jetzt drauf an, ist es ein Farbfilm oder nicht. Wenn es ein Farbfilm ist, hast du wahrscheinlich schön verschobene Farben, aber hey, mach das mal.
Ja, klar. Mal gucken, was rauskommt.
Absolut. Unbedingt.
Ich wäre also schon neugierig, was drauf ist. Also
gar keine Frage. Also
keine Diskussion.
Überhaupt keine Diskussion. Lass den entwickeln und wenn was Cooles drauf ist, dann zeig's uns bitte. Ja, genau. Ja. Oh, PPS. Ne? Die Caroline hat ja hier den monopolisiert, das ja hier. PPS, ich habe von meinem Vater so eine alte Kamera geliehen bekommen, bin damit durch die Stadt gelaufen und habe die acht Bilder verschossen. Ja, das ist eine Mittelformatkamera mit 6x9, so eine Klappfalter nennt man das.
So einen habe ich auch.
Dann kam der Film dann aber auf einer Seite schwarz wieder raus. Die Linse sah eigentlich okay aus, wenn ich den Deckel hinten offen hatte. Habt ihr da noch einen Tipp, ob ich die Kamera noch nutzen kann oder lieber nur als Motiv benutze? Also wenn du sagst, die eine Seite schwarz, dann meinst du wahrscheinlich der Länge nach schwarz. Also
das ist
die Hälfte
Frage
des Films. Ja. Nee, das sieht mir sehr nach dem Problem aus, wie du mit dem Rollfilm umgegangen bist. Weil der Rollfilm, der hat ja im Gegensatz zum normalen 35mm Film, hat der ja keine so eine Kapsel, in die da drin ist, sondern der hat nur, um sich vor Licht zu schützen, quasi ein Rückenpapier hinter dem Film. Und wenn man das nicht ganz ordentlich zusammenhält beim Rein- und Raustun, dann kann das ganz leicht passieren, dass da irgendwie an der Seite so ein bisschen Licht einfällt. Und tja, dann hast du Lichteinfall durch Filmmisshandlung sozusagen. Und das kriegt man aber eigentlich hin, indem man sich da so ein bisschen, ja, indem man es einfach öfter macht und dann irgendwann das auch mal raus hat. Passiert auch hier noch, ne? Dass Moni und ich kriegen das auch manchmal noch hin, dass du am Rand so ein bisschen Lichteinfall hast.
Guck mal, sie hat ein Bild angehängt. Kann natürlich angehängt. Was
anderes. Ah, sie hat ein Bild angehängt. Moment, da muss ich nochmal kurz rein.
Das ist genau, wie du sagst, der Länge nach ist die Hälfte schwarz.
Frage. Ach da, Entschuldigung, habe ich gerade völlig übersehen, das war angehängt. Das sieht mir so ein bisschen nach Lichteinfall aus. Nicht wirklich. Blödsinn, vergiss es. Nein, dann, ist falsch.
Es ist ja ist nur falsch. Auf dem Negativ und nicht auf dem Film.
Eben, nee, es ist vor allem nicht auf der Randbelichtung.
Ja,
ist ja in den, auf den Rändern, die
der Film Zahlen selbst ist nicht und so belichtet. Weiter einbelichtet.
Mhm. Der Film selbst nicht. Du siehst am Rand Lichteinfall, diese ganz feinen schwarzen Hauchdinger, okay. Die da reingehen. Ja, das ist aber beim Rollfilm schwer zu vermeiden. Also tatsächlich wohl eine Hälfte des Films, also der Länge nach. Also nicht der Länge nach, sondern quer die eine Hälfte.
Also bei einem Schlitzverschluss hätte ich gesagt, der Verschluss klemmt, aber das Ding hat doch Zentralverschluss,
oder? Also das ist eine Überbelichtung, die ist also quasi dauerbelichtet an der Stelle, da ist also der Film belichtet. Wobei, wenn ich mir das anschaue, sind die einzelnen Bilder belichtet, aber nicht, was zwischen den Bildern ist. Ich könnte mir also jetzt Folgendes vorstellen. Der Verschluss hat ein Problem und der Verschluss hat einfach statt einer eingestellten Hundertstelsekunde wahrscheinlich eine Sekunde belichtet. Das machen alte Verschlüsse schon mal, wenn die verharzen, wenn die Öle in den Verschlüssen harzig werden durchs Altern, dann kann das schon mal passieren, dass die schwerer laufen und dass dann irgendwie die Zeiten ja sich mal verdoppeln, vervierfachen, verzehnfachen. Und dann hast du plötzlich so viel Licht auf deinem Bild, dass nichts, dass was passiert. Das kann dann durch Bewegen des Verschlusses auch wieder ein bisschen besser werden. Also Moni und ich nennen das Verschlussgymnastik. Dann nimmt man einfach mal den Verschluss und macht den einfach mal 100 Mal, löst den 100 Mal aus. Außerdem wird es im Sommer in der Regel besser, wenn es warm ist. Außerdem gibt es durchaus so Kamerabastler, die sowas auch reinigen. Das heißt, die nehmen das dann auseinander, waschen das mit irgendwie Feuerzeugbenzin oder so aus, vorsichtig, und machen dann irgendwie Graphit rein, um es wieder zu schmieren. Also das kann man durchaus auch machen lassen. Tja. Hm. So ist das. So, das waren die Fragen hier im Schleck. Dann sind wir durch mit den Fragen.
Ich habe auf Facebook habe ich noch was.
Oh, gut.
Moment, ich muss mal hier gerade den Refresh machen. Facebook braucht man besonders lange zum Laden. Johannes schreibt etwas off-topic. Doch die Fotografie will ja finanziert werden. Nutzt ihr das neue YNAB oder bleibt ihr wie ich beim alten? Also YNAB, das ist eine Software, das steht für You Need a Budget, von der ich inzwischen extremst überzeugt bin. Die nutze ich jetzt auch schon seit geraumer Zeit und das war bisher eine Einmalkauf-Version und dann hat man eben Updates gekauft und die haben jetzt umgestellt auf ein Online-Abo-Modell.
Vorteil, nicht nur das, sondern sie haben von der Software, die auf deinem Rechner läuft, umgestellt auf eine Web-Version.
Ja, sag ich, das ist eine Online-Version. Also Vorteil ist, es läuft halt im Web, das heißt, du kannst von jedem Rechner ohne großartige Installation oder ohne Installation und eben auch von den Mobilgeräten auf die Seite zugreifen, kannst an deinem Budget und kannst damit arbeiten, ohne Sync-Troubles und sowas. Der Haken ist halt, es kostet halt monatlich Geld. Ich habe das nicht eingesehen und ich bin jetzt bei der Version 4 geblieben. Das ist noch eine lokale Installation und werde da auch so lange bleiben, wie sie halt läuft.
Also ich kann mich auch ganz kurz dazu äußern. Ich benutze YNAB, auch hier um meine Finanzen so ein bisschen im Überblick zu behalten. Und das ist doch ziemlich cool, das Ding. Ich habe die Webversion getestet und habe auch kein Problem damit, da jetzt irgendwie monatlich Geld einzuwerfen, weil so viel ist es dann im Ende doch nicht. Aber ich finde diese Online-Version von der Benutzbarkeit völlig gruselig.
Also die ist noch nicht fertig.
Im Vergleich zu der lokalen Version ist die hakelig und also ich finde die ganz schlimm und kann damit einfach nicht. Das ist nicht kompatibel mit mir, das Ding. Deshalb werde ich auch bei der lokalen Version bleiben und wenn das dann tatsächlich mal irgendwann nicht mehr läuft, dann hoffen, dass es irgendwo jemand anderen gibt, der vielleicht was Ähnliches macht.
Das macht bei meiner Leitung zum Beispiel auch nur sehr wenig Spaß, solche Online-Dienste. Das ist, also wie gesagt,
das ist dann nochmal schlimmer.
Ihr habt jetzt gerade mitgekriegt, akustisch, wie lange es gedauert hat, bis eine Facebook-Seite hier bei mir refreshed ist. Und das ist nur ein Beitrag, nicht irgendwie eine ganze Seite. Da macht sowas einfach gar keinen Spaß und deswegen bleibe ich dabei. Johannes und alle anderen, die YNAB noch nutzen und vielleicht nach was anderem Ausschau halten, es gibt derzeit ein Open-Source-Projekt, was sich YNAB als Vorbild nimmt und eine lokale Installation machen möchte. Sucht mal im Internet nach Urban Husky, Urban Husky. Das ist ein Twitter-Account unter anderem. Und die Software, die da entsteht, die ist auch,
Budget First
heißt Budget das. First heißt die, genau.
Budgetfirst.github.io. We are currently in the process of collecting requirements and debating technical questions. Also die sind momentan noch in der Suchungsphase.
Das ist ganz am Anfang steht.
Und definieren das, ja. Das Projekt, also das wird auch, das dauert dann mindestens mal, ich würde mal sagen, ein Jahr, bis da was rausfällt.
Das ist entstanden, als YNAB umgestellt hat auf die Online-Variante mit dem Abo-Modell. Da hat der Urban Husky, der eben auch YNAB-Nutzer ist, im Forum sich auch eben beschwert und auch Gründe geliefert, warum das für ihn eben nicht taugt. Und das deckte sich auch viel mit meinen Gründen. Und hat gesagt, ich bin aber auch Softwareentwickler und ich muss dann eben selbst eine Lösung finden. Und jetzt hat er eben Leute gesucht, die mitmachen. Er sucht auch noch. Und gibt da auch eine E-Mail-Liste, kann man sich mitmachen. Aber so viel dazu.
Das hat nichts mit Fotografie zu tun, deshalb lassen wir das auch hier.
Sascha Knauf hat noch eine Analogfrage, nämlich Hallöchen, ihr zwei, wie archiviert ihr eigentlich eure Negative? Ich habe mir so einen Ordner geholt, so einen Archivordner. Sieht aus wie so ein Leitz-Ordner, ein bisschen leicht anderes Format. Und da drin habe ich solche Klarsichtfolien, die so vorbereitet sind, dass ich die Mittelformatstreifen da reinschieben kann. Das heißt, ich schneide die dann so durch. Ich glaube, das sind immer so drei Negative nebeneinander. Dann kann ich die da reinschieben und dann sind die hier bei mir so archiviert. Was machst du?
Wir machen das hier ähnlich, also archivfesten, säurefreien Karton. Das ist also auch so eine Kiste, in die das reinkommt. Das Ganze in Pergaminhüllen. Das sind so, Pergamin ist so ein papierartiges Material, so ein dünnes, leicht durchsichtiges, wo das dann auch nochmal atmungsaktiv ist, damit da nichts schimmelt. Und Moni hat das Kapitel zum Thema Archivierung von Bildern übrigens geschrieben im Buch. Nur so.
Ja, sehr gut. Ja, dann haben wir das doch auch erledigt und dann kommen wir zu einer neuen Aufgabe. Denn wenn ihr das hier hört, läuft die letzte Aufgabe geradeaus und ihr wollt ja was Neues zu tun haben. Und wir haben uns in der Pre-Show vor dieser Show, was die Intermediate-Show zwischen der vorherigen Aufnahme und dieser war, uns unterhalten mit unserem Slack, wie wir denn die Aufgabe wohl nennen wollen. Da haben wir wieder ein paar Vorschläge reingeworfen und dann wurde gewählt. Und die Aufgabe heißt?
Muss ich jetzt sagen. Pareidolia.
Pareidolia.
Pareidolia. Pareidolia. Wenn ihr das mal nachgoogelt, dann werdet ihr rausfinden. Das ist übrigens ja, glaube ich, der Kai hat das reingeworfen. Das ist das Phänomen, dass man in Dingen andere Dinge sieht. Also zum Beispiel Gesichter in Sachen sieht, die da gar nicht sind. Also in Wolken zum Beispiel, so als einfachstes Beispiel.
Schreibt sich Pareidolia, du hast es schon mal buchstabiert.
Ich guck mal, dass ich hier noch einen Wikipedia-Link irgendwie reinpacken kann.
Die Aufgabe läuft vom 25. August 2016 bis zum 8. September 2016. Da macht ihr ein neues Foto zum Thema Pareidolia, ladet es bei Flickr hoch, stellt es in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HS Pareidolia.
Pareidolia. Ja, das wird wahrscheinlich keine Teilnehmer haben, weil sie es alle nicht schreiben können. Pareidolie auf Deutsch. Die Erscheinung bezeichnet das Phänomen, in Dingen und Mustern vermeintliche Gesichter und vertraute Wesen oder Gegenstände zu erkennen. Also zum Beispiel das Gesicht auf dem Mars oder der Jesus auf dem Frühstückstoast. Solche Sachen kommen daher.
Tja. Gut. Dann haben wir noch ein Geräuschrätsel aufzulösen.
Was das wohl sein mag.
Also, ich hol's nochmal her. So, ne? Und so. Und dann hat man noch das hier. Muss man wieder ran ans Mikro. Tja. Weißt du, was es ist?
Das ist eine Tasche.
Eindeutig, aber was für eine?
Aus Leder.
Sehr gut.
Dann ist das einer von deinen Gusti-Beuteln.
Nein.
Nicht?
Nein.
Was? Wie?
Ja, ich habe nämlich auf Facebook einen Beitrag gesehen von Compagnon. Compagnon, das sind zwei Jungs aus Deutschland, die haben sich mal vor einiger Zeit schon zur Aufgabe gemacht, eine schöne Ledertasche zu machen, die vielleicht nicht unbedingt nach Fototasche aussieht. Und hatten das auch rausgebracht. Der Stefan Böttcher ist damit ein bisschen rumgelaufen. Der hatte da so einen Prototypen mal mit in Vietnam unterwegs. Ist ziemlich eingeschlagen in der Szene. Also es war mir zumindest immer auf dem Schirm. Und die beiden sind sehr, sehr sympathisch. Ich habe die auch schon mal persönlich kennengelernt. Machen da ganz tolle Projekte. Aber mir war die Tasche immer zu teuer. Also die liegt irgendwie auch, glaube ich, über 400 Euro oder sowas. Compagnon-Taschen. Nun war ein Facebook-Post da, dass die Einzelstücke und Restposten verkauft haben. Weil die haben inzwischen eine Compagnon 2 auf dem Markt mit vielen Verbesserungen. Die ist halt auch wieder sehr teuer, finde ich. Ja, und jetzt haben sie aber wohl so einen Sale gehabt. Konnte man hinfahren und kaufen. Und da sind jetzt noch einzelne Stücke übrig geblieben. Und die haben sie bei Facebook vertickt. Und da habe ich mich für 2 beworben. Da konntest du dann auf so einer Webseite sagen, für was du dich interessierst. Und wer sich zuerst meldet, der bekommt dann auch zuerst. Da habe ich mich für 2 Taschen interessiert. Und diese ist es geworden. Das ist die klassische Compagnon 1 in Schokobraun. Ja, habe ich gedacht, die probiere ich mal aus. War ein unschlagbarer Preis. Muss so knapp die Hälfte gewesen sein. Dachte ich mir, da kann man nicht Nein sagen.
Ja, schön.
Ja. Jetzt bin ich ja nicht so ein Taschenfreak, aber...
aber es ist Leder.
Es entwickelt sich so langsam. Und ich diese Messenger-Tasche, ich hatte vorher nie eine Messenger-Tasche, habe immer gesagt, sowas brauche ich nicht. Und seit ich jetzt die von Peak Design habe, bin ich eigentlich fast immer mit dieser Tasche unterwegs. Also jetzt nicht nur für Fotokram, sondern für anderes Zeug auch. Und dann dachte ich mir, ach, jetzt hole ich mir mal eine aus Leder, wollen wir mal schauen. Ja,
schön.
So kam es dazu.
Gut, wir sind durch. Wir verabschieden uns, bedanken uns nochmal herzlich bei euch fürs Zuhören und bei den Shownoteuren Sebastian, Ralf, Peter, Kai und das waren sie für heute. Ihr habt toll qualitätsgeshownotet und wir machen jetzt mal einen Qualitätsabgang und sind nächste Woche wieder für euch da. Bis dahin, macht's
jetzt gut. Jetzt kannst du mich fragen.
Was? Was soll ich dich fragen?
Ja. Wenn es das nächste Mal ist.
Ach so, schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn Sie Boris sagen hören.
Ach, das Leder riecht so gut.
So ein Zettel.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.